Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge mit Lennart und Lukas.
Hi.
Gut, dass du uns nochmal vorgestellt hast.
Ja, nicht, dass die Leute, ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die hören uns vielleicht auch zum ersten Mal.
Ja, durchaus. Also in den letzten Monaten haben wir da relativ viele von gesammelt.
Ja.
Schön, dass ihr alle dabei seid. Und jetzt geht's hier in den Winter für uns.
Ja.
Für uns alle. Es sei denn, ihr sitzt ganz woanders und hört von ganz woanders zu und bei euch jetzt wärmer.
Oh, stell dir mal vor, du bist jetzt so ein Typ, der hört das gerade in Gran Canaria oder so.
Was für Winter.
Was labern die? Was haben die für Probleme?
Ich habe hier 6 Wochen Trainingslager gebucht.
Deren Regenheulerei kotzt mich an.
Oh ja, Regen war die letzten Tage natürlich viel.
Ja.
Perfekter Start für Off-Season.
Ja.
Auch wenn wir sie nicht unbedingt so brauchen, haben wir beim letzten Mal schon besprochen, aber
Wir
wollen heute ein bisschen über das Thema sprechen, über Off-Season, what to do and what not to do. Gravel-WM ist ein Thema, natürlich das, was in der letzten Woche wieder im Radsport passiert ist. Wir wollen darüber sprechen, wie man den Trainingsstart perfekt hinbekommt, Formerhaltungstraining jetzt, ein bisschen über Schwächen ausmerzen sprechen, Muskulaturerhalt, auch Ernährungsunterschiede und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit.
Das ist ein großes Studentenfutter an Inhalten wieder, was wir heute haben.
Ich glaube, thematisch können wir es ganz gut clustern.
Ja.
Womit wollen wir starten? Hast du irgendwas Radsporttechnisches erlebt noch in der letzten Woche?
Nein, also ich glaube, absolut gar nicht. Meine letzte Aktivität auf dem Rad war literally genau eine Stunde vor der letzten Podcast-Aufnahme.
Okay.
Dann bin ich das letzte Mal auf dem Rad gewesen mit San Giro am Donnerstag. Und ich hatte ja auch gesagt, ich wurde dann zum Podium übrigens der
Bergprämie
ausgerufen. Das war der zweite Platz jetzt. So.
Okay.
Ja, fehlt noch 3 Sekunden oder 2 Sekunden. War ein bisschen schade, aber dass er nicht da war. Aber ich wusste es halt wirklich nicht. Der Gänse kam erst viel zu spät. Und ich hätte nicht damit gerechnet, irgendwie auf Posi 30 nochmal in dem Bergpreisprämie mit aufzutauchen. Nee, das Einzige, was ich mir gegönnt habe, war in der ganzen letzten Woche einmal laufen. Das war gestern und ich bin stumpf ein bisschen losgerannt, weil ich mir bewusst ein bisschen...
Ich bin gerannt.
Ich muss Energie...
Out.
Ja, das nicht, aber ich muss energielos werden. Ich bin erst nur mit 4:30 los. Und habe mich dann so reingegroovt und dann habe ich mich irgendwie bei einer 4er-Pace gesettelt. In den letzten 2 Kilometer von 10 irgendwie, glaube ich, auch 3,45, 3,50.
Oh, look at him.
Mhm. Ich habe ja gesagt, ich habe was vor. War natürlich kein ideales Training, aber ich habe immer gemerkt, ich würde ganz gerne wissen, und das fand ich auch interessant gestern, ich wollte eigentlich wissen so ein bisschen, was ist mein, jetzt klingt ein bisschen blöd, aber was ist mein Limiter? Also ich laufe jetzt die Pace und am Anfang fühlt es sich komplett easy an, weil ich habe sehr erholte Beine, ne? Muskulär überhaupt kein
das
Problem.
Das ist gar kein Problem am Anfang bei dir mit den Beinen. Boah, krass. Also wenn ich richtig loslaufe, dann macht bei mir mein linkes Bein auch zu.
Relativ schnell?
Okay. Ja, nicht so relativ, also nach so, also wenn ich lang nicht gelaufen bin, aus der Straße raus, 300 Meter, linke Wade, so, Bruder, was machst du da?
Ja, das hatte ich auch manchmal und ich fand es ganz witzig, weil manchmal retten mich diese roten Ampeln. Das ist ganz kurz im Baden ausschütteln und dann geht's.
Genau.
Und dann kann ich auch wieder voll weit, da kommt es auch nicht mehr. Das ist nur diese eine Spannung, die halt irgendwie nicht gerade nicht gut funktioniert.
Ich glaube, man sollte sich auch warm machen vorher oder sowas, weil ich ziehe mir die Laufsachen an, pack die Uhr, drücke auf los und dann full send, los geht's. Und dann denke ich mir jedes Mal so nach 500 Metern so, ja, irgendwie, das kann eigentlich nicht so vom Ablauf her korrekt sein.
Wenn du viel läufst, merkst du das, dass du, oder frequentiert läufst, dann merkst du das mal auch so. Ist schon mal hilft, wenn du halt deinen Fuß mobilisierst oder Hüfte mal mobilisierst und nicht einfach losrennst.
Ja.
Bei mir war es dann in dem Fall, dass ich merkte, okay, die Strukturen sind alle sehr heile. So. Das ist wie so eine Woche nicht auf dem Rad und merkst, okay, ich bin halt geladen und ich kann.
Ja.
Und bin halt losgerannt und hatte dann gemerkt, okay, eine 4er Pace, auch eine 3,55, so, die tat mir überhaupt nicht weh. Ich weiß aber, irgendwann kommt das dann. Und es ist dann wahrscheinlich Threshold, irgendwas in dem Bereich. Und ich wollte halt wissen, so was ändert sich später. Und ich merkte halt ab Kilometer 7, 8, dass halt wirklich ab dort schlagartig anfing, meine Laufökonomie, glaube ich, schlechter zu werden.
Ja.
Ich mein System nicht mehr gut halten konnte und wahrscheinlich mit dem gleichen Aufwand weniger Geschwindigkeit oder halt überproportional mal viel Aufwand hatte bei der Erhöhung der Geschwindigkeit. Und dann machte irgendwann halt auch am Vastus lateralis links irgendwie so einen Punkt zu. Dann merkte ich halt, halte ich die Hüfte nicht mehr. Ich musste mich selber im Laufen immer ermahnen, stabil bleiben, so dass dein Körperschwerpunkt da, wo er ist. Und ich wollte halt nur ein bisschen wissen, so was sind da die Probleme, und ich glaube, es ist weniger jetzt der Ausdauer-aerobe Anteil als vielmehr zum Beispiel diese, auch durch Krafttraining oder Sprungübungen, das Aufrechthalten deiner, des Impacts, den du halt beim Laufen hast, dann behältst du die Laufökonomie bei und dafür bist du nicht so verschwenderisch.
Tolle Überleitung, das Thema, was wir irgendwann in den nächsten Folgen besprechen werden,
Voll.
Ist das Thema Krafttraining.
Genau das. Das wäre die Lösung.
wäre die Lösung. Okay, du bist laufen gewesen.
Ja.
Ich bringe uns mal wieder auf den Pfad, der wir sprechen erstmal über Profi-Radsport und ja, was so passiert ist. Lass uns über die Gravel-WM sprechen. Ja. Und danach sprechen wir über die größte Grand Tour, die keiner kennt, weil das habe ich jetzt heute auf Pro Cycling Stats entdeckt. Aber dazu
ich bin gespannt, ob du die meinst, die ich im Kopf habe.
Okay. Machen wir es erst.
Ja.
Weil das ist das Thema. Also wo ist die? Laut da, also
ich wollte es irgendwann mal raussuchen, habe leider den Namen vergessen, konnte es nicht mehr rausfinden. Ich glaube in Vietnam.
Ja.
Und es ist, wie viele Tage?
Das sind 25 Tage.
25 Tage ohne Ruhetag.
Ohne Ruhetag. Genau. Ich habe das heute gesehen, weil ich war auf Pro Cycling Stats, dachte mir so, check's nochmal kurz, was ist eigentlich die letzte Woche so passiert. Ja. Sehe, dass Martin Laas, der 3 Jahre bei Bora und dann bei Astana gefahren ist, jetzt Conti-Fahrer eine Etappe bei der Tour of Taihu Lake gewonnen hat. Dachte, aber guckst du mal, was der so treibt. Sehe diese riesige Rundfahrt auf einmal, den HTV Cup im April in Vietnam.
Ja.
Einfach mal 25 Etappen ohne Ruhetag.
Ja.
Was machst du nächsten April?
Vergiss es.
So ein Science-Team wäre eigentlich geil, oder? Ist ein Science-Team zum HTV Cup schicken und auf GC fahren lassen?
Ich hab leider vergessen, wie das hieß, aber vom 3.4. bis zum 30.4.
Die gibt es auch schon ewig. Ich habe es gegoogelt jetzt. Die gibt es schon seit 1989.
Und das Interessante ist, wir reden halt von Etappen manchmal irgendwie 52 Kilometer, dann 60, 50, 124, 40 und irgendwann so 155, 160, 180 und dann wieder 51, 113, das ist ganz strange.
Das muss ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken und
lass uns mal
Mannschaftszeit fahren.
So geil. Lass uns mal bitte den HTV Cup fahren. Das ist 36, hast du recht. Also das Ding gibt es schon wirklich
Ewigkeit.
Ewig.
Also wir schicken da ein Science-Team hin, das finde ich.
Wer meldet sich denn freiwillig bitte für den HTV Cup in Vietnam?
Dokumentation drüber.
25 Etappen ohne Ruhetag. Jeden Tag durch. Vom 3.4. bis zum 30.4.
Jeden Tag durch. Dann kommst du wieder und dann hast du echt Form.
Da hast du Form. Das, vor allem als Aprilrennen.
Du kannst direkt zum Trucker fahren.
Also,
30.4. das Ende, du fliegst rüber von Vietnam nach Girona und fährst dann nach 3 Ruhetagen einfach das Trucker 200.
Du kannst auch gar nicht, also du musst dir auch Tage halt komplett chillen. So, du kannst ja nicht halt 25 Tage auf Ballergas fahren.
Ja, machst du so wie Martin Laas, du gewinnst 8 Etappen. Und hast nochmal irgendwie so 6 Podien dazu.
Kennst du das, wenn du in deiner Rundfahrt 8 Etappen gewinnst?
Ja, genau. Pitaki hat das mal fast geschafft, glaube ich. Oder Pitaki hat mal 9 Etappen im Giro gewonnen.
Ja.
Naja, das ist auf jeden Fall nochmal so ein Fun-Fact gewesen, der mir ins Auge gestochen ist. Gravel-WM. Gravel-WM, Männer und Frauen. Erstmal Shoutout, Altersklasse 19 bis 34 Männer. Jakob Peter Hess von Arbeiter, Zweiter geworden, Vize-Weltmeister.
Stark.
Schon eine sehr solide Leistung. Wollte ich hier mal erwähnen, weil da sind schon richtig viele Tretschweine auch am Start.
Ey, ich habe die Diskussion mit Sebastian Breuer Anfang der Woche gehabt. Ja. Ich bin so ein bisschen dafür, gerade bei der Thematik Gravel-WM, Altersklasse wieder groß machen. Lass mal nicht zu sehr sagen, ja, das ist nur Altersklasse und richtig Radring gefahren wird bei den Profis. Nee, wer bei der Gravel-WM aufs Podium oder vorne rein fährt bei Altersklasse, du kannst da schon treten.
Ja, locker. Also treten kannst du sowieso da, weil Gravel ist halt der heutigste Sport überhaupt. Hast du das Tour de Tietema Unibet-Video gesehen?
Nein, noch nicht.
Guck dich das mal an, das ist absolut Mord und Totschlag. Das ist einfach Onboard-Footage für 8 Minuten vom Profirennen.
Ja.
Und ich habe Laktat in den Beinen gespürt beim Zugucken, weil du siehst immer, wie sie voll abbremsen, voll loslatschen müssen. Da wird übelst gecatcht. Paul Voss verteilt eine stabile Schulter in einer Szene an so einen Belgier, glaube ich, und der verteilt die direkt dem Nächsten weiter. Das ist so richtig, du denkst so, wenn du einen guten Tag hast so in dem Feld, das macht bestimmt Bock, bis du halt auf die Fresse fliegst.
Ja.
Aber du siehst einfach, wie hektisch das dazugeht, aber ist schon richtig geil. Und du siehst halt auch immer die haben vorne und hinten Kameras, dann blenden die manchmal so den Blick nach hinten ein, wenn sie um so eine Kurve fahren und du siehst, wie so die einzelnen Gruppen so da rumaulen und wie die halt alle am Knechten sind. Also,
am Knechten ist schon ein richtiges Wort, also alle am Arbeiten.
Ja, das war auf jeden Fall richtig, richtig hart. Dann Mathieu van der Poel lässt es trotzdem so aussehen, als wäre es eine lockere Ausfahrt. TV-Übertragung war eine Katastrophe bei Männern und bei Frauen. Bei den Frauen vor allem, weil bei den Frauen haben sie erstmal 30 Minuten irgendwie eine Helikopterperspektive gezeigt.
Ja, wenn sie es unterwegs hatten, ne?
Ja, und als das Ding dann, aber es ist jedes Jahr bei der Gravel-WM so, dass die Übertragung Obwohl, letztes Jahr kann ich nicht beurteilen. Da habe ich irgendwann eingeschaltet und da war die Übertragung eigentlich ganz gut. Aber das Ding ist, eigentlich musst du vor allem bei diesen Rennen die ersten 2 Stunden übertragen und nicht die letzten. Weil das fliegt so krank auseinander.
Dann fahren sie auch alle nicht mehr so.
Du schaltest ein und das Ding ist entschieden.
Ja, genau, also, das ist richtig.
Denkst du so, okay, jetzt gucke ich mir noch 1 gegen 1, Kopecky gegen Voss und Van der Poel gegen Florian Vermeersch.
Ja, genau. Stark ist das richtig gemacht. Ich habe schon falsch gehabt vorhin. Und Thema Kameraübertragung und so weiter. Ich meine, bei Cape Epic sind sie auch ganz geil hin mit Offroad-Übertragung. Ich verstehe, dass es eine Herausforderung ist, aber gerade wenn du einen Rundkurs hast, noch im Finale oder so, dann kann man doch schon überlegen, ob man halt da und da wie Leute positioniert. Du musst ja keine stationären Kameras, aber halt Leute, die so ein bisschen mit auffangen und so ein paar Meter mitfahren.
Weil manchmal ist wenn du es später kannst, dann kannst du es doch am Anfang auch, oder nicht?
Ja, dann müsst ihr auch da können, ja klar.
Also du musst halt ein Motocross-Motorrad vorschicken, sehr wahrscheinlich. Und auch ins Hintersfeld. Das Problem ist natürlich. Du kommst schwer nach vorne. Du musst halt von vorne filmen viel. Und dann musst du vielleicht mehr von vorne plus irgendwie, keine Ahnung, eine Drohne oder sowas.
Ja, eine Drohne wäre gut, genau. Aber stell dir vor, du bist der Kameratyp so, und fährst irgendwie rückwärts auf diesem Cross-Motorrad. Keine Ahnung, ob das so, man so machen muss, aber siehst du sonst nichts. Ja, auch
einige Leute bei Roubaix.
Ja, aber das ist ein bisschen mehr geradeaus als bei der Gravel-WM, glaube ich.
Ja, ich glaube, beim Cross-Motorrad hast du dann auch das Ding ganz gut im Griff. Ich glaube, bei einem nassen Roubaix, wenn du rückwärts von dem Ding filmst und du siehst die ganze Zeit stürzen und denkst so, der Kollege, der mich hier fährt, der hat sich vorher schon noch 2 Jüppeler reingezogen vom Start. Und wir scheppern jetzt hier mit 50 km/h, 250 Kilometer durch Nordfrankreich. Dann denkst du dir auch, ja, manchmal 3 Kreuze, wenn ich ankomme.
Absolut.
Aber da die
diese glitschigen Steine hast du dann auch, wenn du hältst ja die Kamera extra tief, damit der Shot geil aussieht. Und dann siehst du halt am Mont-Saint-Pivel, dann geht die Kamera hoch und diese glitschigen Steine oder so von Arenberg. Gleich
falle ich hier runter.
Weiß ich nicht.
Ja, das Ding ist halt, die Betrag, also irgendwie, das Gravel, der Anfang des Rennens ist, glaube ich, super geil und du siehst es halt nicht. Und ich, wirklich, also du schaltest immer ein, wenn das Ding entschieden ist. Ich meine, letztes Jahr habe ich eingeschaltet. Habe ich eingeschaltet, da war Moritz schon weg.
Ja.
So, und dieses Jahr kannst du.
Dann war es nochmal interessant, einfach zu sehen, wie so ein Fahrer halt auch die Kurven nimmt. So, finde ich ganz spannend, so technisch. Aber dann ist es auch
dafür guckst du kein Radrennen.
Ja,
da kannst du ein YouTube-Video gucken.
Ja, das ist richtig.
Da, das heißt, aber vielleicht nochmal zurück zu dann den Ergebnissen. Bei den Frauen gewinnt Marianne Voss. Trotz abgeklappten Garmin, hast du das gesehen?
Abgeklappten Garmin und Plattenreifen, ne?
Platter Reifen auch.
Auch noch. Ja, doch. Nicht ganz auf Felge, aber war schon wohl platt. Abgeklappt, der Garmin ist runtergeklappt. Das habe ich gesehen. Der ist
runtergeklappt. Ah, so.
Stark.
Und da hatte ich die ganze Zeit Angst, dass das Ding fliegen geht, aber hat dann doch gehalten.
Ja.
Hat und? Den Sprint krass gewonnen gegen Kopecky, die die ganze Zeit schon ihren Rücken gedehnt hat und irgendwie Rückenprobleme hatte.
Ja. Was ich echt interessant fand, wie, also Gravel generell. Wir haben nicht die hohen Geschwindigkeiten, sprich Windschatten, dann manchmal auch ein bisschen weniger Effekt. Wir haben nicht diese, vor allem das Finish war ja auch so rechts, links, rechts. Und da hast du diese lange Zielgerade gehabt. Und mit welcher, also auch fand ich es interessant, wie taktisch die Männer und Frauen rangegangen sind, aus einer niedrigen Geschwindigkeit, um was für eine niedrigen Geschwindigkeit, diesen Sprint zu beginnen. Weil irgendwann hast du halt diesen Vorteil der hinten fahrenden Fahrerin nicht mehr.
Ja.
Sondern muss halt über Momentum, Überraschung oder halt dann da die Distanz halt gehen, überlegen, wie kann ich den Sprint fahren, und die sind ja gefühlt aus 12 km/h losgesprintet.
Ja.
Ähnlich irgendwie bei den Männern auch. Und das fand ich auch so strange, aber können wir gleich mal sprechen. So ein 5er-Stehversuch.
Ja, ich glaube so, die haben das auch teilweise gemacht, weil da noch Age-Grouper unterwegs waren vor denen.
Ja, das kann sein.
Weil dann gondelten noch so ein paar rum und die, glaube ich, wollten alle erst warten, bis die weg sind.
Ja. Auf jeden Fall halt diesen ganz langsamen Sprint anzusetzen, um dann auch diesen Vorteil des Windschattens nicht mehr zu haben, beziehungsweise hat die Vorderfahrerin, Kopecky war dann vorne in dem Moment, ne? Glaube ich.
Ja.
Ja, genau. Und die hat das bewusst halt so runtergedreht, aber da musst du auch sicher sein, dass du einen Antritt anhast, ne? Also.
Ja, und dann den hatte sie da nicht. Ja. Sie sagte, sie hatte, glaube ich, im Interview gesagt, dass sie die Beine hatte, aber nicht den Rücken. Also, dass der Rücken halt zugemacht hat und deswegen konnte sie nicht mehr richtig sprinten. Aber
ich fühl's, weil ich habe auch danach immer Rücken. Ey, du bist so am Lenker am Roppen. Du bist so am Arbeiten am Lenker bei Gravel. Aber es ist auch etwas, was ja durch Training und durch die ganzen Rennen halt auch dadurch besser wird.
Ja, also ich find's auf jeden Fall schön, dass sie gewonnen hat. Ja. Cool, dass wir da auch nochmal ein Weltmeistertrikot auf anderen Schultern sehen. Männerrennen oder wollen wir noch was zu Frauenrennen sagen? Ich meine, es war es war so, dass die ersten 20 Positionen fast durchgängig von World Tour-Fahrern oder Straßenfahrern abgedeckt waren. Ich glaube, da sind keine reinen Gravelfahrerinnen gewesen unter den ersten 20. Ist auch krass, muss man sagen, finde ich. Ja. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also zum einen kann natürlich sein, dass auf so einem, bei so einem Start, Thema Positionierung und alles, dass die World-Tour-Fahrerinnen einfach einen Vorteil haben, weil sie das viel häufiger machen.
Genau, ich wollte es gerade nochmal reinwerfen. Ich hatte mit Rosa nochmal im Anschluss gesprochen, also quasi eine, also meine Athletin und die reine Gravel-Fahrerin, nennen wir es mal so.
Ja, erste reine Gravel-Fahrerin dann geworden, glaube ich, als 21.
Genau, die ist ja noch mal im Sturz hängen geblieben, kurz vor Ziel. Dachte auch, es war doof. Sie hätte gerne versucht, vorne, also sie hat gesagt, ich hätte keine Chance im Sprint gegen die anderen alle gehabt, das ist mir schon klar. Aber sie hätte gerne versucht, mitzuspielen. Aber hat durch die Positionierung, wo sie auch wusste, dass sie das halt ab einem gewissen Punkt, ich sage nicht, dass es einfach ist, sagt sie ja auch nicht, aber hat sich in ein Hintertreffen oder ist in ein Hintertreffen geraten, hat sie da zurückspülen lassen und dann bist du erstmal in der Position und dann spielst du auch nicht so einfach mit. Das heißt, du musst schon proaktiv auch als dann Nicht-Straßenfahrerin halt da vorne mit reinhalten und die sind es halt gewohnt, genau das zu machen. Sie hat ja im Vorfeld gesagt, das ist ein typisches eher Straßenklassiker-Rennen, auch vom Profil und von den Kurven und von der Art und Weise, wie es gefahren werden kann. Und dann musst du halt vorne mit dabei sein. Und dann sagt sie auch, ne, sie maß sich auch nicht an, da vorne in der Lage zu sein, gegen die voll konkurrenzfähig zu sein. Aber sagt auch, boah, ich hätte gerne versucht, da mit zu sein, weil ich glaube, physiologisch hätte ich auch irgendwie richtig viel da mitfahren können. Nur wenn du erstmal nach hinten bist und du kriegst halt diesen ganzen Shit dann mit und hast dann noch jemanden, der sich den letzten drei irgendwie vor dir auf die Nase legt, dann bist du halt einfach der Situation ausgeliefert. Das haben wir auch schon mal gesagt. Du bist in der Situation, du musst sie akzeptieren. Das ist dann schon einfach, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Da musst du es erstmal so akzeptieren. Aber wenn du die Möglichkeit siehst irgendwo, muss man sich so ein bisschen, wenn es geht, dann ermahnen und mit nach vorne kommen, weil sonst ist einfach der Part, dann bist du nicht mehr aktiv Teil des Rennens.
Ja. Ja.
Das merkte man dann schon, glaube ich. Das war, glaube ich, der große Unterschied auch dann zu den reinen Gravel-Fahrerinnen oder zu den Straßenfahrern, die das halt genau gewohnt sind, auch teilweise, ich glaube auch, sich gegenseitig auch entsprechend respektieren und vorne halt auch so ein bisschen, ja nicht nur sich breit machen, aber es ist so deren Flow, so, das machen die sonst auch das ganze Jahr.
Ja, genau.
Und dann wird es auch schwer, als externe Fahrerin dann direkt reinzuhalten.
Ja, genau, bei den Männern eigentlich genau das gleiche Bild. Also es gibt einen Fahrer, Jonas Lindberg heißt, er ist 12. geworden. Der Rest der Top 20 oder noch weiter nach hinten, würde ich mal sagen. Das sind alles World-Tour-Fahrer oder ehemalige World-Tour-Fahrer. Da kann man fast sagen, Louis Neff als 25. Erstmal super stark und zweitens ist der einzige Offroad-Gravel-Fahrer, der neben dem Jonas Lindberg da vorne rumturnt. Mhm. Der Rest alles entweder ehemalige World-Tour-Fahrer, aktuelle World-Tour-Fahrer, Pro-Team-Fahrer oder halt Crosser.
Ja, ja.
Das heißt, und ja, das ist ein krasses Muster. Ich frage mich echt, woran das dann am Ende wirklich genau liegt. Sicherlich liegt es auch daran, dass die World Tour-Fahrer einfach auch nochmal ein bisschen in einer anderen Liga spielen.
Es hat einen Grund, warum die World Tour-Fahrer sind. Also, genau. Der beste Gravel-Fahrer würde auch wahrscheinlich, wenn er die Möglichkeit bekäme, und also ein junger, bester Gravel-Fahrer und die Leistungsfähigkeit hätte, weil er alles von vorne rasiert, dann in die World Tour zu gehen irgendwann. Also, die World Tour-Fahrer ist ja auch schon das ausgesiebte, beste Material. Ja.
Ich muss sagen, noch Paul Voss hat ein starkes Rennen gezeigt bis zu dem Zeitpunkt, wo er einen Platten hatte. Mhm. Da bin ich mal gespannt auf die EM jetzt am nächsten Wochenende. Generell bin ich da gespannt, wie es da ausschaut. Da ist ein bisschen dünneres Starterfeld bei den Männern und bei den Frauen.
Strecke ist interessant.
Strecke ist interessant. Da könnte man, oder da glaube ich, dass halt diese reinen Gravel-Fahrer auch wieder, auch gegen die Straßenprofis, wenn welche fahren, eine ganz gute Chance haben.
Ja, ich bin auch gespannt, was Rosa performen wird, weil ist ganz gut drauf so und dieses Wochenende scheinen echt viele der Konkurrentinnen auch unterwegs zu sein, parallel in anderen Events so und da wird es auch ein bisschen weniger an der Dichte der High-Performer vielleicht sein und einfach, ich glaube, die Runde ist ein Rundkurs von 2 Runden, irgendwie 50 Kilometer und bestellt aus der Hälfte quasi aus Anstieg.
Ja.
Fährst auf 1,4 einmal hoch, was interessant, voll interessant ist, aber gleichzeitig auch, und halt auch lange Abfahrt. Gleichzeitig
auch sehr unangenehm ist.
Ja, genau. Das ist ja auch nicht wirklich erholend. Und ich hatte auch schon gesagt, ja, muss aber aufpassen. Gerade bei solchen Rennen hast du auch ganz gerne mal überraschende Fahrerinnen. Weißt du, so eine, keine Ahnung, so eine ganz leichte Italienerin, die fährt einfach mal mit 5,5 da los.
Ja, und du denkst und, so, ui.
Oha, und dann siehst du die erstmal nicht wieder. So, das kann schon mal passieren, ja.
Okay, von Gravel zu, was haben wir noch gehabt in den letzten Tagen auf der Straße? Saison
Rheinbach.
Rheinbach ist, das bin ich gefahren, das ist schnell erzählt. Das war nix. Das ist hier gute Schön. Zusammenfassung.
Schön.
Also, man muss dabei sagen, dass da vieles auch zusammenkam, was nicht gut war für mich. Es gab irgendwie so Stau in der Nummernausgabe, das Rennen wurde sogar verschoben deshalb. Dann hast du die Nummer bekommen und hast gesagt, Prinzip gesagt bekommen, mach die jetzt drauf und da vorne ist die Startlinie und dann geht's los, dann fuhr halt einer Startattacke.
Aber dafür waren halt 8 Grad, ist ja auch gut. Ja,
genau, dafür war es auch noch arschkalt. Und ich glaube, bei dem ohne BK100 wäre ich wahrscheinlich nach der ersten Runde ausgestiegen, weil ich das Holzbein bekommen hätte. So bekomme ich dann immer nur so, es tut gar nicht so sehr weh, aber ich merke, da kommt auch nicht so richtig viel. Und dann habe ich da, ich hing da und habe ich zu meinen Teamkollegen auch schon gesagt, ich hatte Zahnschmerzen gefühlt, Zahnfleischschmerzen, weil das so wehgetan hat.
Laktat in den Zähnen.
Und ich habe ja auch einfach, ich bin da mit der stumpfen Waffen angerückt, muss man sagen.
Ja, da macht das Ganze, gestern glaube ich schon gesprochen, ne? Wenn du so viel nicht frequentierte Trainingseinheiten hast und so eher so mal hier, mal da, mal ein bisschen Swift rennen, wieder Pause, dann kommst du mit wahrscheinlich sehr erholten Beinen an, aber die sind auch maximal glykolytisch und Laktat produzierend unterwegs. So, das heißt, es geht dann auch erst, bis der Punkt kommt, wo es halt richtig, richtig schlimm ist.
Ja, das ist eigentlich so die Zusammenfassung von Rheinbach, mehr kann man dazu nicht sagen.
Es geht dann erst, bis es richtig, richtig schlimm ist.
Ja, Profirennen gibt es ja noch ein paar. Ja. Das ist so der Saisonausklang. Ich kann die italienischen Rennen oftmals nicht so richtig auseinanderhalten. Du hast Gran Piemonte, du hast Trevalle Varesine, du hast Giro d'Emilia.
Emilia ist das
Emilia,
mit
Emilia kann ich noch auseinanderhalten. Du fährst immer wieder hoch.
An
dem Anstieg, wo auch die Tour dieses Jahr hochgefahren ist. San Luca, genau, du bist hochgefahren.
Ich bin da 6-mal hochgefahren. Das Ding ist abartig. Ich verstehe gar nicht, wie man da einen Rhythmus haben kann. Aber gut.
Da Tadej Pogacar, größter Vorsprung der letzten 10 Jahre, weil er einfach nicht das Ganze am letzten Anstieg entschieden hat, sondern davor und wollte noch ein bisschen Solo im Weltmeistertrikot fahren.
Kann man auch verstehen.
Sei ihm gegönnt.
Vor allem, wie wir das einfach übergehen. Ja, sei ihm gegönnt.
Ja, was sollen wir dazu noch sagen?
Nee, passt. Also, brauchen wir nicht analysieren. Weiter geht's.
Ist jetzt auch nicht viel zu analysieren. Er ist der Stärkste gewesen und er hat es gezeigt.
Ja.
Dann haben sie Trevalle Varesine bei den Männern unterbrochen, angehalten, gecancelt, weil zu viel Regen. Sollte ursprünglich gekürzt werden, haben sie dann abgebrochen. Und bei den Frauen hat Cedrine Kerbol gewonnen von Certicit WNT, die schon bei der Tour extrem gut bergab gekommen ist. Und bei schlechtem Wetter, also die hat ihr Rad im Griff. Und das bei so einem Rennen, wo es hoch runter geht bei schlechtem Wetter, das ist was dir absolut liegt, hat sie wieder sehr souverän gemacht. Und Liane Lippert noch auf dem dritten Platz gefahren, die hat auch ein richtig krasses Saisonfinale jetzt gehabt. Und dann gestern nochmal Gran Piemonte. Nielsen Paulus hat seinen ersten Saisonsieg geholt am 10.10. in einer krassen Soloflucht.
Ja, ist stark. Wann ist er nochmal genau losgegangen? Weißt du es gerade?
Ich weiß nicht genau, wann er solo losgefahren ist. Auf jeden Fall ist er laut Pro Cycling jetzt 58 Kilometer in der Spitze gewesen.
Ja, weil ich sehe gerade, also ich habe jetzt gerade seinen Strava-File offen. Ich habe so ein bisschen mal geguckt hier parallel.
Hast du Powerdaten? Würde mich mega interessieren, was er da gefahren ist, weil die sind hinten schon echt schnell hinterhergefahren. Die hatten ab und an immer so Momente, wo sie rausgenommen haben, aber nicht krass. Und das ist eher so eine Reihe gewesen.
Ja.
Was fährt denn der so auf den letzten 5 Kilometern?
Nelson Paulus hat nicht Powerless, sondern Powermore.
Ja, sag mal jetzt.
Ja, das war jetzt, also wenn ich die letzte Stunde habe, die letzten 44 Kilometer, sind es bei ihm 355 Average, 382 Normalized. Wenn ich mal so diese konstanten Dinger jetzt, so diese
letzten 5, weil es war relativ flach ins
Ziel. Ja, weil ich gucke jetzt gerade die Parts, wo es so, ich sag mal, flach ist bis leicht ansteigend. Sein Rhythmus sind wir bei 3,95 bei 6 Watt pro Kilo. Die letzten 5 sind wir bei, Moment, jetzt habe ich die letzten, 4,4.
Ja.
Bei, 2,29 Average Watt, da ist ein Abwatt drin. So, 412, 6 Watt pro Kilo, 6,1 Watt. Pro Kilo.
Solide. Das ist so sein Grundpace gewesen. Also da weil ich habe das gesehen und dachte mir so, boah, das sieht nicht langsam aus.
Ja. Aber wir können festhalten, ganz ehrlich, es sind immer diese hohen 5,5 bis 6 so im Wechsel, wenn Athleten, bis fast Pogacar muss man sagen, aber wenn Athleten solo rausfahren, die Fahrer vorne halten müssen, um solo zu bestehen. Und teilweise sieht das mal so exorbitant extrem viel aus. Ja. Aber ich glaube, also es ist ja noch human, wenn du jetzt mit 360, 370 Average da rumfährst, zwischen 400, für uns nicht, aber es gibt halt gehobene Amateurfahrer, die können das auch. Und das musst du halt leisten nach natürlich einer sehr harten Etappe, einer sehr harten Rennen, 3 Stunden. Wir haben davor 2.500 Kilojoule schon verbraucht, Energie so, je nachdem, was halt passiert. Da musst du attackieren, da musst du sowas halt natürlich halten können. Aber ich finde, es ist immer noch, es sieht dann mal sehr, sehr dominant aus, wenn Solofahrer da gewinnen. Aber es ist, finde ich, okay. Es ist ein guter Rhythmus, was man hier einfach sieht.
Okay, es ist ein guter Rhythmus. Ja, ja, dann nehmen wir das mal so mit. Also ich finde es auf jeden Fall schon krass.
Krass ist es auf jeden Fall, klar. Der geht halt die ganze Zeit mit 400 Watt so durch, wenn er erstmal weg muss. So. Ja. Aber weißt du, was ich unangenehm finde? Hm. Auch 400 Watt, wo so mit minus 1%, minus 2% False Flat sind.
Ja.
Ja. Brother, du kannst, also 400 Watt bei 60 km/h finde ich nochmal unangenehmer als 400 Watt bei.
Ich verstehe Solofluchten eh nicht, weil Solofluchten, ich weiß nicht, ob ich mal länger als 15 Sekunden solo von einem Feld gefahren bin. Ist die Lücke einfach kleiner geworden in diesen 15 Sekunden. Das heißt, ich kann mir das null vorstellen.
Der Moment, wenn du so ackern musst, so, um erstmal Lücke zu erzeugen und denkst die ganze Zeit, aber das ist auch schon nicht mehr mein Tempo.
Genau, das ist ja nicht sustainable hier, was ich mache. Das ist hier, da schmier ich ja gleich ab. Und diese Leute fahren vor dem Feld und ich würde so gern einfach mal dieses Gefühl haben, wenn du so ein Feld hast und du merkst, die fahren hinten richtig hinterher, aber die kommen nicht näher und denkst du so, ja Jungs, euch habe ich im Griff.
Niklas Behrens, wie ist das eigentlich so?
Können wir ihn ja in 2 Wochen fragen.
Ja,
Paulus, ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden dieses Jahr, also ist nicht so gut in die Saison gestartet, hat auch Tirreno Adriatico und DNF drin und ist dann erst Eschborn-Frankfurt wieder gefahren im Mai. Also ich weiß nicht genau, was es war, ich denke mal, er wird den Sturz gehabt haben und verletzt gewesen sein. Freut mich auf jeden Fall, dass er seit August, so seit San Sebastian, wieder auf einem sehr guten Level unterwegs ist. War ja im Jahr davor, den Jahren davor schon ein sehr, sehr aktiver Fahrer.
Ja, bei der Tour auch, ne? Ich meine, Netflix-Doku hat es ja schön nochmal rausgezogen, aber immer war ja auch eigentlich ein aktiver Fahrer, der es halt versucht. Der sagt, ich nehme es mal in die Hand, ich probiere es halt. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr mit der Brechstange so und ein bisschen zu viel gewollt an gewisser Stelle. Ich glaube, die Etappe Alpe d'Huez war es ja, ne, die unbedingt gewinnen wollte.
Ja, das war vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren, genau. Ja. Hat so ein bisschen Sprungbrett auch für Pidcock geliefert, weil auch sehr mit Krawall losgefahren ist. Aber ja, trotzdem ist er geil anzusehen, wenn er so fährt.
Für mich wäre das auf jeden Fall einer der Favoriten für den HTV Cup. Ich wollte ihn noch unbedingt nochmal erwähnen. Also meldet euch, wenn ihr zum HTV-Cup fahren wollt.
Wir suchen einen großen Sponsor und dann machen wir mal
HTV. Wir suchen einen großen Sponsor für eine Teilnahme am HTV-Cup in Vietnam.
Ich wäre auch dafür. Ich hätte richtig Bock drauf.
Ich habe noch Transfer-News aus dem Frauensport. Marion Bunel ist so das heiß gehandelste Talent im Nachwuchssport. Hat die Tour de l'Avenir der Damen gewonnen.
Hast du mir erzählt,
Und wechselt jetzt aus dem Saint-Michel Mavic Aubert 93 Team zu Team Visma Lise Bike. Ist ganz interessant. Die ist da rausgekauft worden aus dem Vertrag. Die hatte eigentlich noch relativ lange Vertrag da und ist auch bei der Tour de France Femme avec Swift 17. schon geworden. 11. auf der Alpe d'Huez Etappe. Das heißt, da kommt jemand nach, der relativ schnell wahrscheinlich auch eine große Fahrerin wird.
Ja.
Vor allem bei dem Team. Ich glaube, da ist sie in guten Händen. Ansonsten Transfer-News, Kasper Asgreen zu IF hatten wir ja auch schon mal angekündigt, dass das sehr wahrscheinlich passieren wird. Pablo Castrillo geht zu Movistar.
Ja.
Da haben sie das Ding noch rumgerissen. Der war ja auf dem Weg zu Ineos.
Übrigens, sein Bruder sieht gar nicht aus wie er, ne? Der Bruder von Pablo Castrillo einfach so ein 65 Kilo Lauch.
Die Frisur, der sieht aus wie der könnte auch bei Tokyo Hotel damals mitgemacht haben.
Das habe ich auch gedacht. Dann ist irgendwie bin ich zufällig auf den geraten. Da dachte ich mir, was ist mit dem?
Und könnt ihr euch bei Pro Cycling jetzt mal angucken, das Kernpharma-Bild von letztem Jahr sieht auf jeden Fall sehr anders aus als Pablo, hast du recht.
Ja, der sieht gar nicht, also egal.
Genau. Dann eine Sache noch, neben Castrillo, Pablo Torres, die Tour de l'Avenir dominiert, aber nicht gewonnen hat, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, hat jetzt einen Kurzzeitvertrag unterschrieben.
Geht von UAE zu UAE.
Geht von UAE Gen Z Team zu UAE World Tour für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre bis 2030. Da auch nochmal eine These. Es gibt ja jetzt immer mehr so lange Verträge und es ist vor allem auch ein Agent, der sie relativ häufig macht. Das ist der Agent von Pogacar.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Dann dachte ich mir so, aus Agentensicht ist das ziemlich schlau. weil...
Du hast deinen Job für die nächsten 6 Jahre gemacht.
Erstens das, du hast deinen Job für die nächsten 6 Jahre gemacht. Und zweitens, in Agenten, so ist es zumindest geregelt, steht die Provision zu für den Vertrag, den er verhandelt hat. Das heißt, du verlierst so einen Fahrer auch einfach nicht, weil ja. der... Also,
wo ja, ist die,
wo ist die finanzielle gemacht. Upside auch für einen anderen Agenten? Ja. Beziehungsweise anderer Agent nimmt sich dann der Aufgabe an, wenn er nichts daran verdienen kann.
Aber du musst mir auch sagen, da gibt es doch bestimmt irgendwelche Klauseln. Also,
safe. Ich weiß auch nicht genau, wie diese Riders-Agent-Verträge, wie legal die sind.
Genau,
also, die sind von der UCI schon vorgegeben. Ja. Das ist schon so. Aber ich glaube, wenn du halt das Ganze arbeitsrechtlich prüfen lässt und, who knows, ne?
Ja.
Fand ich aber so ein relativ, so ein Gedanke, der mir einfach kam.
Mhm, klar.
Ja, das ist, damit sichert der sich halt so, erstens die Arbeit ist gemacht und zweitens sichert er sich seinen Verdienst für die nächsten
definitiv.
X Jahre.
Ich meine, für Nachwuchsfahrer haben wir auch schon mal gesagt, ne, das ist ja nicht so verkehrt, wenn man die langsam aufbauen kann oder er auch ein bisschen da Puffer hat, aber theoretisch, ich meine, du lässt noch deinen Arsch dadurch tragen, sagst okay, ich bin irgendwie, ich habe vielleicht keine Ambitionen, ich fahre einfach nur, ich kann das Team einfach, musst du dann halt weiter bezahlen und kannst du dich irgendwie rausschmeißen.
Das ist halt auch die Frage, wie das, also die können dich nicht einfach rausschmeißen, wenn du jetzt unterperformst. Also,
ja, eben.
Also ich frage mich halt, wie das jetzt bei einem Pablo Torres gemacht wird, was das Finanzielle angeht.
Voll.
So der,
ist ja in 5 Jahren vielleicht so gut, aber ist eigentlich unterbezahlt, weil er einen
Vertrag unterschrieben hat. Du gibst ihm jetzt 1 Million Euro, dann überbezahlst du den vielleicht die ersten 2 Jahre und spekulierst darauf, aber auch dann passen die an. Also eigentlich kann es nur ein Team wie UAE machen, die sagen, ja, dann geben wir dem jetzt halt 3 Millionen Euro im Jahr.
Genau, ansonsten kann es auch sein, dass ein anderes Team vielleicht wieder aus dem Vertrag rauskaufen kann, ne, mit einem echt extremen Angebot. Ich weiß nicht, ob da...
Ja, das gibt ja sowas wie in dem Fall Uiteburgs, wo da sich darüber gestritten wurde, wenn du laut belgischem Recht, glaube ich, dein Jahresgehalt zahlen kannst als Kompensation, dann gab es die Gerüchte oder die Meinung, dass das den Vertrag auflöst.
Mhm.
Who knows? Aber okay. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich finde, es ist auch eine sehr, sehr komplizierte Sache. Was zahlt man so einem jungen Fahrer?
Und voll.
Gleiches Thema hatten wir mit Wout van Aert, lebenslangen Vertrag. Ist halt auch so ein Thema. Aber es tun sich da viele Sachen im Radsport und ich glaube, dass alles, was sich da tut, wird mehr und mehr in Richtung dieses Transfersystems gehen, was es im Fußball gibt.
Mhm.
Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das auf den Sport generell auswirkt.
Und irgendwann haben wir eine zweite Radsportliga.
Ja.
Von Sponsoren finanziert.
Könnte sein.
Gut, dann.
Das war so das, was ich an News und sowas mitgebracht habe.
Prima.
Dann können wir jetzt in die Sachen starten, die wir eben angeteasert haben, an die Off-Season. Und dann, dass die erste Frage ist, Formerhalt,
was mache ich?
Was mache ich hier eigentlich genau? Versuche ich die Form zu erhalten? Versuche ich mich zu erholen? Wie mache ich das? Was ist die Empfehlung?
Genau, also ich habe ja vorhin schon auch in der Vorbesprechung zu Lennart gesagt, ich fände es cool, wenn wir die ganze, also Off-Season klingt ja wie eine Parallelzeit der eigentlichen Saison, also eigentlich der Winter wäre ja die Off-Season neben der Radsaison, aber das klingt so ein bisschen, als wäre das eine große Phase, wo wir uns nicht unserer Systeme widmen oder unserer Leistungsfähigkeit widmen und ich glaube, wenn das so ist, dann würden wir einfach viele Punkte verlieren und viele Kapazitäten verlieren, im Frühjahr wieder von vorne vielleicht anfangen oder zu spät anfangen oder halt im Jahr eigentlich im Sommer trainieren, im Winter dann irgendwie so vor uns hin detrainen.
Ja.
Daher finde ich die Offseason, der Winter, anders Offseason für mich eine Phase der Pause, der Erholung, also der kurzzeitigen Regeneration und auch mentalen Regeneration von Training, von Wettkämpfen etc. Und dann beginnt das Training, was wir im Winter machen können. Das ist gar nicht mal so unspezifisch oder gar nicht mal so random, sondern halt schon eher in die Richtung, die uns auch besser macht. Das muss nicht unbedingt Radsimulation sein, sondern es kann auch alles Mögliche sein. Heißt, Off-Season Nummer 1, Pause, meistens nach dem letzten Rennen, ein paar Tage nach dem letzten Rennen und nach dem letzten Highlight, einfach mal Abstand gewinnen zum strukturierten Training. Ja. Sage ich auch zu meinen Athleten, ich will, dass ihr danach Bock habt, weil ich habe auch gemerkt, wir haben es letztens gesagt, ne, das wird immer schwieriger, Leute auch rechtzeitig fit zu bekommen. Das ist alles auch jetzt mal sehr lange, sehr anstrengend gewesen und gerade jetzt beginnen die Temperaturen dann zu fallen und dann ist das irgendwie so ein bisschen nervig, auch mal draußen zu fahren. Noch ist der Swift-Vibe noch nicht so richtig da bei den einen oder anderen und ich finde, dann ist halt auch mal okay, wenn man sagt, ey, ich mache jetzt auch einfach mal Pause. Es gibt jetzt Leute, die melden sich bei uns für ein Coaching, mit der Planung, ich möchte bei der Gravel-WM nächstes Jahr performen.
Ja.
Das ist jetzt genau ein Jahr noch hin. Wenn wir jetzt durchziehen, dann ist das jetzt von jetzt an ein Jahr und es wird zwischendurch mal kurz Entlassungsphasen geben, aber es wird definitiv irgendwann nicht mehr einfacher. Und dann, wenn es vielleicht umschlagen könnte in, boah, jetzt habe ich auch schon richtig viel gemacht, jetzt werde ich langsam müde, auch mental müde vom Training, dann ist eigentlich die Phase, wo wir richtig arbeiten müssen.
Ja.
Das heißt, jetzt ist das ist eigentlich Urlaub, wie Jan Ullrich damals machte. Er sagte, man muss auch ein bisschen Urlaub machen. So, das ist auch Urlaub dann vom strukturierten Training. Und das ist eigentlich die Definition oder meine Definition von Off-Season.
Okay, und die beginnt die bei dir irgendwie auf eine spezielle Art und Weise? Setzt du dich dann?
Ja, man wird erstmal, man säuft erstmal das ganze Wochenende, feiert.
Ja, so war das früher. Also yeah. Früher nicht, das machen die jungen Leute jetzt immer noch, aber das macht man nicht
die jungen
mehr so.
Leute.
Die jungen Leute.
Pünktlich immer nach.
So im Oktober das, war so wirklich.
Das erste Wochenende nach dem Münsterland-Giro.
Ja, also da war, ich denke mal, das wird jetzt immer noch so sein, aber da war dann immer so als Junior oder so auch als U23er ja. War dann so die Phase, da hat man die ganzen Radsportler auf einmal in den Kölner Clubs getroffen.
Das, wir haben in Münster selber sind wir so eine Bar gestolpert und da gab es wirklich ein, kennst du diese Krüge, 05-Krüge?
Mhm.
Ein 05-Krug Long Island Iced Tea.
Boah.
Boah, ey, wirklich, das hatte ich von 0 auf 10 wirklich in 10 Sekunden gebracht. Das war irre. Aber ja, genau, also wie beginnt sowas? Nehmen wir mal Alkohol weg. Einfach mal ein paar Tage das Rad vielleicht in die Ecke stellen, mal ein bisschen erholen. Vielleicht die Zeit einfach nutzen, die du dann hast für andere Themen. Mal.
Was mit Analyse? Also,
das
ist der nächste Schritt, mit dem wir, also ich glaube, bei mir ist es ähnlich so, ich muss erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken,
ja.
Was ich dieses Jahr gemacht habe. Dann überlege ich so, was möchte ich nächstes Jahr machen? Okay, wie komme ich da hin? Gucke mir dann immer an, was habe ich dieses Jahr gemacht?
Ja.
Wo hat es gehapert? In dem Fall ist es jetzt bei mir eine relativ einfache Analyse. Ich hätte mehr machen müssen. Ich hätte durchgängig trainieren müssen.
Ja.
Aber auch für Leute, die durchgängig trainiert haben, da gibt es relativ viel rauszuholen. Weil man ist so mit einem Hamsterrad, habe ich auch das Gefühl. Oder man hat so seinen Modus. Und man schaut dann relativ wenig links und rechts. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man, wie du sagst, Abstand gewonnen hat, wo man dann auch ein bisschen mit offeneren Augen links und rechts gucken kann.
Genau. Und das ist auch unsere Aufgabe als Coaches bei unseren eigenen Athleten. Wir sitzen jetzt da, wir übernehmen das quasi jetzt für dich an der Stelle, zu analysieren, was sehen wir anhand der Datenlage, was habe ich als Feedback bekommen von meinen Athleten. Wir lassen unsere Athleten gerade Fragebögen ausfüllen, wo wir so eine Art Abschlussgespräch dann halt vorbereiten und da gibt es genau diese Analyse. Was ist passiert? Gibt es Phasen, die korrelieren konnten mit einer guten Performance? Gibt es Phasen, die schlechte Performance irgendwie bedingten? Und das sind die Dinge, die wir gerade herausfinden wollen.
Ja.
Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, jetzt mit den Recherchen auch für die nächste Periode, für Wintertraining, wie viele Krankheitstage hatten wir dieses Jahr, wir zwei? Ich meine, diese Story können wir noch und nöcher durchspinnen. Und klar, auf der einen Seite, da gab es viele, viele Wirren, die durchgelaufen sind gerade. Wir hatten auch viele Leute, die einfach krank waren. Aber ich habe auch gefühlt alles mitgenommen. Ich war noch nie so häufig krank wie in diesem Jahr. Und da muss man sich auch die Frage stellen, was ist da eigentlich zum Beispiel, was ich ändern kann?
Ja.
Und da kannst du zum Beispiel mit der Ernährung mal ran, mit der Nährstoffzufuhr kannst du da ran im Winter. Du kannst auch das Training mal anpassen. Das habe ich auch zu einem Athleten gesagt, der war so häufig krank. Das ist unser Hauptkern seines Trainings gewesen. Wenn der trainieren konnte, wurde der besser. Wir haben ihn soeben wieder hinbekommen für die Events, die er gefahren ist.
Ja.
Und was wir eigentlich haben wollen, ist, dass er viel gesünder durch den Winter kommt. Und da bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, okay, ganz ehrlich, wir gehen mal in der Planung so ran, dass wir, er möchte gleichzeitig abnehmen, das ist immer so ein schwieriges Prozess, aber ich möchte, dass er Phasen hat, wo er abnehmen darf, so, weil er auf Kalorien aufpassen kann und andere Phasen, wo das auf jeden Fall nicht passiert und Entlastungsphasen pre-planned. Dass du nicht sagst, okay, ich mache erst dann eine Entlastungswoche, wenn ich mich müde fühle, sondern das muss pre-planned laufen.
Ja.
Und das sind so Dinge, die du jetzt schon mal machen kannst in Vorbereitung jetzt für den Winter, für die kommende Saison. Überlegen, welche Events möchtest du fahren. Jetzt war letzte Woche die Anmeldung für Mallorca 312.
Ja.
Ich glaube, die ganzen Leute sollen mal alle hier ein bisschen weniger verrückt spielen. So viele Leute, die Bock haben auf Radrennen, das finde ich ja richtig geil.
Ja.
Ey, das Ding war, glaube ich, der Server war überlastet und in ein paar Minuten wie so ein Festival bald ausverkauft. Also unglaublich, was die Leute Bock haben, sich da einzuschenken. Und dann geht's dann los, das ist Ende April, das ist die Woche vor Trucker. Und jetzt, wir müssen keinen Druck mehr aufbauen, aber jetzt kommen wir an den Punkt, jetzt musst du schon mal überlegen, was habe ich letztes Jahr gemacht und was kann ich jetzt bis dahin machen.
Ja, ich glaube, vor allem da wird einem dann bewusst, wo liegen meine Schwächen. Und wie, also
bei Mallorca 312, wenn du es fährst.
Ja, da liegen die Schwächen im Tramontana-Gebirge hauptsächlich.
Ja.
Und da in der Distanz. Aber in meinem Fall jetzt, sage ich mal, ich habe seit Jahren mit irgendwelchen Disbalancen muskulär zu kämpfen.
Ja. Beispiel.
Ganz ehrlich, ich müsste eigentlich mal Krafttraining machen.
Super.
Zumindest ein bisschen.
Ja.
Das sind so diese Analysephasen. Und du hast es gerade eben schon erwähnt, analysieren wir in unserem Coaching, aber wir analysieren halt auch gerne mal in einer Frag-der-Coach-Session, wie das da genau ist. Und
genau. Wir analysieren letztendlich in der Frag den Coach Session, kannst du zum Beispiel einfach mit den Athleten rangehen und mal über seinen Song sprechen. Er gibt ein bisschen Feedback, auch im Fragenbogen. Wir gucken uns mal ein paar Daten an und sehen mal, wie du das Training gemacht hast. Und ich habe es auch von mir irgendwann gemerkt, so gerade wenn die Struktur nicht ganz so chronisch funktioniert, dass du auch dich auch eigentlich nur von Event zu Event hangelst. Auf einmal merkst du, in 3 Wochen fahre ich das Rennen oder nächste Woche fahre ich das Crit und dann bist du gar nicht so in einer großen Trainingsstruktur. Und ich habe auch zu manchen Athleten gesagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir nächstes Jahr mal, wenn du auch eine Crit-Saison fährst, Phasen haben, wo du einfach mal 2-3 Wochenenden vielleicht kein Rennen fährst. Ja. Das erlaubt uns einen Trainingsblock von 4 Wochen, den wir halt nutzen können. Ey, da kannst du so viel reißen und dich mal vielleicht auch im Mai oder Juni zwischendurch, wenn die Rennen jetzt nicht ganz so dein A-Highlight sind, einfach sagen, okay, wir machen da einen Trainingsblock. Deswegen definieren wir jetzt auch so eine Art Jahresplanung, wo welcher Block stattfindet.
Das ist mega wichtig, weil sonst trottest du da durch die Saison durch und du bist auch gar nicht mehr, irgendwann bist du auch gar nicht mehr heiß auf die Rennen. Und, und wenn du dann einen Trainingsblock einlegst, dann kommt wieder die Motivation auch mal so richtig bei den Rennen durchzuziehen und du hast auch noch die Form so.
Ja, und gleichzeitig, wir haben auch viele unserer Community, liebe Grüße, die sich jetzt so vorbereiten auf so einen großen Radmarathon zum Beispiel, die haben vielleicht 2 Highlights im Jahr. Die haben Ötztaler, da haben sie vielleicht im Sommer nochmal einen Jedermann-Rennen, irgendwie sowas. Da sage ich aber auch, ey, wenn du dein ganzes Jahr vorbereitest, aufbaust auf einen Ötztaler, weil das ist dein Highlight, Nummer 1, du hast nicht so wirklich Erfahrung in deiner Wettkampfspezifik, so, wenn der Tag kommt. Du stehst am Start, Nummer 2, bist nervös wie sonst was. Das haben wir auch einen Athleten gehabt, der 2 Events im Jahr gehabt. Ey, ich würde mir auch morgens in die Hose machen, wenn ich ein Jahr für etwas hintrainiert hätte und keine Ahnung habe.
An der Stelle ist nicht passiert, oder?
Nee, ich glaube nicht. und ich würde am Start stehen und denke mir so, oh Gott, dann muss heute alles funktionieren. Das sorgt dafür, dass du wahrscheinlich auch meistens im ersten Anstieg viel zu schnell reinfährst. Ja. Das ist wie so ein 10-Kilometer-Lauf, wenn alle irgendwie 3:30 loslaufen. Und sowas muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf bewahren und vielleicht auch mal Test-Events vorher einbauen. Entweder die offiziell stattfinden oder, deswegen machen wir das auch mit als Coaches, gehe ich auch an die Athleten ran und sage, dieses Wochenende machen wir ein Testrennen. Du fährst ein Testtraining, du testest dein Nutrition, du testest dein Setup. Von mir aus zieh dein Aero-Trikot oder deinen Einteiler an, nimm eine Tasche, deine Lenkertasche mit, die du mitnehmen willst, guck, ob das nervt, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Und solche Sachen lasse ich auch ganz gerne einstreuen, damit du solche Eckdaten in deinem Training nachher festhalten kannst. Ja. Also Analyse aus dem letzten Jahr, wie du schon sagtest, gleichzeitig dann in die Planung fürs kommende Jahr.
Genau. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade ein bisschen über Erholen. Ja. Wir haben auch eben kurz das Wort Formerhaltung genutzt. Ist das zusammen möglich? Wir haben ja auch schon mal irgendwann diese 30-Sekunden-Sprints waren das, glaube ich, erwähnt. Ja. Wie siehst du diese Balance zwischen Erholen und Formerhalten?
Jetzt komme ich mit den negativen Hard Facts. Detraining, wenn wir Pause machen, was passiert? Unser Schlagvolumen reduziert sich um 10-12% und das sind halt schon von 2-3 Wochen. Scheiße. Nice. Forza Max, 21 Tage Detraining, sinkt um 7%. Oh. Nach 56 Tagen um 16%. Forza Max. Blutvolumen, insbesondere Plasmavolumen, einer der mit größten Faktoren für Schlagvolumen, Reduktion circa 9% im Detraining. Citrat-Synthase ist ein Marker für oxidative Enzyme. Durch 21 Tage Inaktivität 24% Reduktion. Nach 56 Tagen 40% unter dem Trainingsniveau. Schmerz.
Somit ist die Offseason gerade bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen gestrichen worden.
Ja, 5 Wochen Rückgang um 10-16% der Forza Max. Schmerz.
Erklärt Laktatschwelle. Einfach so viel, was ich, wenn ich früher meine 3-4 Wochen Sportpause im November gemacht habe. Ja. Im Oktober.
Übergang vom moderaten zu hohen Laktat werden. Läufergruppe und Radfahrer. Post-Exercise, Blutlaktatkonzentration nach einem gewissen Zeitraum ging es darum, also wie schnell hast du Laktat abgebaut, machst einen All-Out-Test, machst eine Pause, misst dann, hatten die 1,9 Millimol, noch als sie richtig gut im Training waren, ne, also auch schnell abgebaut, nach dieser Inaktivität 7,6 Millimol, also nicht mal richtig abgebaut. Die ganzen Enzyme sind einfach nicht komplett weg, aber da fehlt es ein bisschen.
Die sind halt in Urlaub. Die hängen irgendwo ganz woanders, haben gesagt so, nee, also ja, Laktat auch machen Doppel, wir jetzt erstmal 3 Wochen nüscht.
Wie Ulle, Doppel-L ohne R, Urlaub. Okay, halten wir fest, ist jetzt für die Leistungsentwicklung nicht ganz so geil. Es gibt ein paar Tricks. Und zwar hat Rondes dann mal rausgefunden, du kannst auch ein paar Mikro-Efforts in deinem Training einmal pro Woche machen. Wir hatten ja schon mal über die Erhaltungseinheit gesprochen. Die 3x3x30.
Ja.
Also 30 Sekunden, richtig schnell. sondern er sagt, All-Out sind sie damals gefahren in der Studie, man muss aber auch ein Ref.
Du hast letztes Mal gesagt, es war nicht All-Out.
Ich habe gesagt, in der Studie sind sie All-Out gefahren. Und da habe ich gesagt, du musst ja auch eine Referenz setzen für eine Intensität. Und damit kannst du davon ausgehen, wenn du All-Out fährst, dass der maximalste Anaerob bereits gesetzt wird. So. Ob jetzt All-Out notwendig ist, das kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Es kann auch sein, dass in 9 von 10 natürlich auch ausreichen, weil wir wollen in einen anaeroben Stoffwechsel rein. Und wir wollen diesen Reiz setzen. Es reicht auch vielleicht aus, und für die Praktikabilität würde ich sagen, du fährst nicht All-Out, weil ich weiß genau, was passiert, wenn du 9 All-Outs fährst, 30 Sekunden.
Ja.
Nur die Studie hat es gemacht, so, um halt sagen zu können, ey, ganz ehrlich, wenn wir das testen, testen wir jetzt den maximalsten Trainingseffekt, den wir in Kurzzeit erreichen können. Und da hat es geholfen, dass die Systeme, die oxidativen Systeme komplett erhalten blieben. So, also entweder 3x3x30 Sekunden, 9 von 10 oder halt ein All-Out. Ich würde eher für die Trainingsplanung sagen, mach eher eine 9 von 10, mach wie so eine 30 Sekunden richtig Attacke, aber schon nicht zu sehr. Da muss auch schon mehr als VO2max-Intensität sein.
Ist das so?
Ja.
Wissen wir das? Was, wenn...
Dann mach die Studie nochmal.
Ja, genau. Ja, warum setzt du denn da ganz oben an?
Am Ende kommt, gerne als Proband
in 2 Jahren kommt raus, ja. Du musst halt eigentlich nur VO2max fahren. Und es haben sich dann jetzt einige Leute so richtig aus dem Leben gekillt.
Vielleicht sehen wir auch, dass die Hit-Block-Periodisierung es reicht, wenn du 4 Hit-Einheiten statt 5 machst. Oder wir sehen, dass 10 besser ist als 5.
Lass uns mal diese Studien machen. Das wird uns doch allen helfen.
Ja, wer meldet sich dann freiwillig? Oh. Und dann musst du auch noch so die Training-Phase haben. Naja, auf jeden Fall.
Danke, Sportwissenschaftler an der Stelle. Immer das Maximale testen und zu sagen so, ja, damit klappt es sicher.
Ja.
Und du springst immer so 10 Meter über die Stange drüber.
Aber Ron ist halt auch so vielfältig in Themen. Dann geht dann der Raum weiter. Ach, hier ist Vibrations mit VC Max. Okay, dann geht es wieder Vibration mit VC Max. Ja. Dann geht ein Raum weiter, sieht dann jemand in so einem Core-Hitzeanzug am Sweaten und Sterben. Ah, guck mal, hier machen wir Hitzetraining. So, der hat gar keine Zeit, sich um verschiedene Modalitäten zu kümmern.
Und bald testet er jemanden in einem Core-Anzug auf einer Wackelplatte, der All-Out-Sprints 30 Sekunden macht, in der Höhe, genau. Und ja, das ist richtig effektiv.
Als Hitblock.
Genau, als Hitblock.
Übrigens könnt ihr das auch in unseren Trainingsplänen wiederfinden.
Auf gar keinen Fall.
Die Monster-Tortur.
Da bin ich voll und ganz gegen, dass das jemals den Weg in unsere Trainingspläne
okay, findet. Wir versuchen mal, genau, also.
An der Stelle Shoutout für unsere Trainingspläne, die sind nicht ganz so schlimm, wie Lukas die gerade beschrieben hat. Aber schaut mal unter Training Peaks. Du hast den Link in der Folge.
Ja, natürlich.
Es ist wieder Zeit, loszulegen. Schaut da mal rein. Wir geben euch gleich nochmal Beispiele für den Trainingsstart, welche von den Plänen am meisten Sinn machen.
Genau.
Was wolltest du gerade sagen?
Ich wollte sagen, nach diesem, also die Trainingseffekte sehen wir, wenn wir halt genau einfach nichts machen. So, und ich habe jetzt, ganz ehrlich, wenn wir sagen, in 2 Wochen haben wir 7% VO2max-Verlust, dann habe ich in dieser Woche schon 3,5. Ja. Absolute VO2max, nicht relativ, ne? Also, wir haben schon irgendwie die Trainingseffekte, aber... Leute, das ist nicht so schlimm. Es ist nur wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr wieder ins Training einstartet. Wir haben gerade gesagt, aerobe Enzymatik bis zu 24 oder teilweise 30% reduziert. Das heißt, ihr seid ein bisschen glykolytischer unterwegs. Das heißt auch, startet easy, startet mit einem lockeren Lit-Training erstmal und nehmt euch diese 2 Wochen, die ersten 2 Wochen mal auch als Puffer oder als Training, um erstmal wieder in das Training reinzukommen. Ne? Nicht direkt mit dem Hitblock starten und so und voll hau drauf, sondern lasst euer System erstmal wieder anlaufen. Auch die Diagnostik ist auch cool, wenn ihr schon mal 2 Wochen antrainiert habt. So. Jeder kennt es vielleicht, der die erste Intensität gefahren ist, da tut dann anders weh. Ist schon besser, wenn du mal ein bisschen reintrainiert hast und dann geht es so ein bisschen darauf, an diesem Punkt, okay, lernen aus dem letzten Jahr.
Gut. Das ist jetzt alles so Stoffwechsel, was ist mit Erhalt der Muskulatur? Verlieren wir auch Muskulatur?
Achso, genau, also Stoffwechsel und Muskulatur ist letztendlich basierend auf Proteingehalt. Mhm. So, das können wir schon mal sagen. Also unser Körper passiert nichts ohne Proteine. Und wenn wir weniger trainieren und weniger Proteinverbrauch auch haben, Proteinsynthese auch da nicht ganz so hoch sein muss, auch zur Reparatur und zum Ausbau, dann nehmen wir einfach Proteinmasse ab. Wir nehmen Masse ab. Masse kann sein, ne, das können Enzyme sein, das kann auch das Hämoglobin sein, das kann Erythrozyten sein, es kann einfach sein, dass wir einfach Gesamtmasse abnehmen. So. Und auch Muskelmasse. Dem können wir entgegenarbeiten, indem wir Nummer 1 dem Körper zwingen durch unser Training, ne, mach mal was an der Masse. Lass mal hier den ganzen Prozess am Laufen und natürlich unser Körper unterstützen, gerade bei sogenannten Katabolen, das Schimpfwort für alle Kraftsportler, Katabol, dass wir da halt gucken, dass wir mit entsprechender Steuerung unserer Ernährung ein bisschen gegenarbeiten können. Das heißt, wenn ihr wisst, wir haben die Trainingszeiten, ne, mit Offseason oder aber bewusste Zeiten, wo vielleicht, und das machen auch viele im Winter, abnehmen wollen, Kalorien reduzieren wollen, weil wir nicht so viele Rennen zum Beispiel haben, hilft eine erhöhte Proteinzufuhr, diesem katabolen Stoffwechsel entgegenzuwirken.
Macht das Sinn, im Winter abzunehmen? Nee. oder?
Ja und nein. Es ist eine, also es macht, es kann schon Sinn machen. Kommt einfach auf die Menge an. Wer jetzt bei 10% Körperfett rumtouren, sollte das vielleicht nicht machen.
Ja.
Wer aber sagt, ey, ich habe vielleicht wie 18% oder so, oder ich wollte schon immer meine 5 Kilo loswerden. Ich merke gerade, es ist nicht verkehrt, wenn du es aber jetzt schon anfängst und geplant machst, als wenn du meinst, im März in deinem einen Trainingslager, was du machst, da verlierst du schon viel und dann kommst du in...
Das ist auch ein schlechter Zeitpunkt.
Genau, und dann kommst du in die Rennen rein und merkst auf einmal, okay, ich muss mich eigentlich regenerieren von den Rennen und versorgen wieder und bist dann doch in so einer Schwierigkeit, dass du gar nicht hypokalorisch arbeiten kannst. Ich habe einen Athleten gerade, wo wir in diesem Jahresplan jetzt, aber im Winter auch definiert haben, Beispiel, wir haben eine Hit-Woche, keine Kalorienrestriktion. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Dann haben wir aber die Lit-Wochen, so in die ersten Tage in der Lit-Woche sind wir noch vorsichtig, aber dann, wenn das gut funktioniert, kannst du ein Kaloriendefizit pro Tag von 500 Kalorien minus eingehen. Und es gibt Studien dazu, die immer sagen, du hast eine positive Anpassung an Training, also eine anabole Stoffwechsellage. Das bedeutet, du hast pro Woche 3.500 Kilokalorien im Minus, was noch erträglich ist, und das ist ungefähr 1 Kilogramm Fett, jetzt mal, wenn es reine Fettoxidation wäre, die du dann abnimmst. Das heißt, du kannst alle 2 Wochen um 1 Kilo quasi Körpergewicht reduzieren. Ist jetzt nachhaltiger und besser, als das mit einem Ruck-Prinzip zu machen. Ja. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe dann inkludiert, aber in dieser ganzen Phase von 10 Wochen noch 3 Hit-Wochen, oder sagen wir mal, ja doch, 3 Hit-Wochen, dann haben wir eigentlich letztendlich nur 7 Wochen, wo du Kalorien reduzieren kannst. Das heißt, am Ende kannst du in diesen 7 Wochen auch nur 3.5 Kilo abnehmen. Und dann ist es schon gut, wenn man damit jetzt anfängt. Man muss nur gucken, dass man die Ernährung drumherum bestmöglich auch aufrecht hält. Das heißt, Nummer eins, wir hatten schon mal eine Folge mit Pia Jensen ja hier gemacht, da ging es um das Thema Energieverfügbarkeit. Bloß nicht so krass abnehmen, dass die chronische Energieverfügbarkeit unter, wir hatten es damals gesagt, 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse besteht.
Okay.
Also das musst du mindestens als Energie haben, als Energieverfügbarkeit, um
damit
erstmal...
Damit du weiter funktionierst.
Damit du funktionierst, genau. Und dann hat man halt diesen, das ist erstmal so eine Grundbasis, und du kannst natürlich mit erhöhter Proteinzufuhr arbeiten. Und wir haben, du hast mir einen Artikel die Tage mal zugeschickt, fand ich super interessant. Da hatte, ich weiß nicht, hat Robert den geschrieben?
Kann gut sein, ja.
Okay, da ging es nämlich um auch so Ballaststoffe zum Beispiel.
Ja.
In der Winterzeit. Und das ist eine ballaststoffreiche Ernährung, hilft auch deinem Immunsystem. Und dann hast du auch gerade bei, ich sag mal, dem Risiko, dass du durch die Reduktion der Energie vielleicht auch wieder anfällig bist für Infekte, kannst du aber an anderer Stelle mit Ballaststoffen, mit Antioxidantien etc. dein System so gut stabilisieren und vielleicht auch das richtige Management, dass dein Open Window nicht direkt draußen feiern ist, so, sondern du einfach da ein bisschen drauf aufpasst, dass du trotzdem Kalorien reduzierst, Training gescheit machst und abnimmst. Das wäre wünschenswert.
Wir können den Artikel eigentlich auch mal hier runterpacken.
Ja, fand ich gut in der Gesamtübersicht.
Ja. Dann habe ich noch die Frage, es geht mir zurück von der Ernährung Richtung Sport, aber geht auch so ein bisschen einher mit dem, wir wollen unseren Körper weiter nutzen, damit wir keine katabolen Prozesse haben. Müssen wir ihn genauso nutzen wie sonst, oder können wir auch Alternativsportarten nutzen, um das aufrechtzuerhalten?
Wir können auch Alternativsportarten nutzen, das finde ich auch sehr spannend. Jetzt muss man natürlich aufpassen, die Radfahrer, ich unterstelle uns mal den meisten, dass wir gerne auch mal uns selbst falsch einschätzen.
Dumme Sachen machen.
Ja. Ja, leiden können wir gut. Heißt, fängt jetzt nicht an im Laufen und direkt mit einer 4-15er Pace und ich renne mal irgendwie wie bescheuert los, so wie ich gerade, sondern...
Wollte ich gerade sagen, also genau die Story hast du erzählt.
Ich hatte auch schon 5 Laufeinheiten an 10 Kilometer mit 5-30er Pace
hinter
mir. Genau, also guckt, dass ihr sukzessive wieder reinkommt, dass ihr euch nicht verletzt, so, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch Thema Krafttraining, ne? Der erste Session, die ihr jetzt machen wollt, und die erste Session ist halt eigentlich am besten kein Gewicht auf der Hand. Dann nimmt einfach die Handelstange. Ich weiß, sieht doof aus. Sonst nimm noch diese 2,5 Kilo Platte an der Seite. Dann sieht es ein bisschen nach was aus. Dann machst du einfach nur die Kniebeuge im Ablauf, weil das wird schon Muskelkater genug geben. Weil sonst nimmst du dir selber wieder fürs Training so viel Kapazitäten. Kannst du kein Hit-Training mehr machen, dann tut alles wieder weh. So, dass du dann vielleicht auch da wieder keine Schritte nach vorne machst.
Ja, Einstieg-Krafttraining machen wir auf jeden Fall auch noch als separate Folge, weil ich brauche da auch Guidance.
Ja, ja.
Steht tatsächlich mal an diesen Winter, glaube ich. Aber gibt es irgendwelche, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sportart mache, die mehr auf den Oberkörper geht, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Radsportler bin, hat das den gleichen Effekt?
Ich hatte mal eine Zeit lang, ich hatte auch gesagt, mich für eine Mitteldistanz-Triathlon vorbereitet und war regelmäßig schwimmen. Und ich fand das...
Ja.
Ich fand es damals gar nicht so verkehrt. Warum? Es war ich bin zwischendurch ein bisschen schneller mal geschwommen. Interessanterweise ist halt, wie beim Radfahren auch, eher energetischer Output. Du hast, wenn du jetzt keine Schulterprobleme nicht bekommst, eigentlich keinen Muskelkater so wirklich.
Ja.
Also vielleicht ein bisschen am Latt oder so, aber es ist wirklich nur, weil du einfach Lauch bist als Radfahrer.
Aber das geht auch nur, wenn man ein Latt hat.
Ja, also
kann man da auch keine Probleme
bekommen. Also ich hatte, weißt du, was ich hatte? Ich hatte Muskelkater am Lättchen.
Am Lättchen?
Das war wirklich angespannt als ein Lättchen. ich fand das gar nicht so verkehrt, weil
Schwimmen ist gut, also wenn du schwimmen kannst, mega geiles Training.
Voll, voll. Und ich fand es halt in dem Sinne, und deswegen schwimmen, und ich hatte gesagt, ich würde Rudern mal ein bisschen ausprobieren. Natürlich, Oberkörpermuskulatur brauchen wir an sich jetzt erstmal nicht aktiv zum Radfahren, die Kurbel zu bewegen. Es hilft dann schon, die Körpermitte und den Körper etwas stabiler zu halten, das muss man schon sagen. Allerdings, oder anders, du wirst auch dort Mitochondrien aufbauen. Das ist ja auch der aerobe Trainingsreiz, die du hast, Mitochondrien, ja, hast vielleicht eine gesamtkörperliche, erhöhte, maximale Sauerstoffaufnahme möglich und eine kleine Art Umverteilung, auch so ein bisschen der Sauerstoffaufnahme und der Muskelnutzung. Aber unser Deltoideus trägt jetzt nicht so zur Pedalbewegung dazu, wie ein Gluteus, wie ein Gesäßmuskel. Also eine gute, ausdauertrainierte Schulter brauchen wir jetzt an sich erstmal nicht.
Ja.
Gleichzeitig habe ich auch schon mal gesagt, ich finde das super interessant, weil ein Ganzkörpersport, da wo du den Oberkörper mehr mit dazu nimmst, Rudern, Schwimmen, Skilanglauf, oder auch dieses Bergsteigen, ne? Trailrunning.
Skibergtouren.
Trailrunning mit Stöcken und so weiter, so ein Kram. Du hast so viel Aktivierung im Ganzkörper. Ich habe das Gefühl, ich komme in einen ganz anderen Punkt der kardiovaskulären Nutzung. Also dein Körper ist so stark am Pumpen. Und wenn du dann das kombinierst mit vielleicht wirklich sogar Intervallen, wo du nicht wehtust, also strukturell, nicht chronisch wehtust, sondern halt es einfach nur metabolisch ist, wie zum Beispiel Rudern, glaube ich, dass wir so viel Schlagvolumen ins System hinbekommen, dass vielleicht eine Anpassung entsteht auf Herz- und Blutebene, die natürlich auch vorteilhaft ist fürs Radfahren.
Ja. Ja, das definitiv. Ja. Also es war also eher so auch muskulär gesehen.
Ja.
Aber wenn du dann sagst, wir können auch katabole Prozesse durch generelle Aktivität, und ich meine, ein bisschen bewegst du dich ja auch dann
Beine
beim Schwimmen, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Sache, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, einfach Sport zu machen. Das ist jetzt, ich finde, das geht immer nicht auf mein Trainingskonto, wenn ich anderen Sport mache.
Oh, doch, doch.
Nein, das geht nicht mehr auf mein mentales Trainingskonto.
Okay.
Weißt du, ich gehe schwimmen, oder ich würde schwimmen gehen, oder ich gehe laufen, und ich denke so,
ja, ich war diese Woche noch nicht Radfahren.
Ich habe diese Woche noch nicht trainiert. Und ich habe so drei Schüsse frei pro Woche, wo ich mich motivieren kann. Und dann habe ich am Ende 5 Einheiten gehabt statt 3.
Ja.
Also ich finde das immer sehr, sehr gut. Und vor allem in der Offseason kann man solche Sachen halt irgendwie mal so starten und etablieren.
In der Offseason starten, da haben wir gesagt, das ist unsere Pausenzeit. Und ich würde sagen, im Wintertraining. So, also in der ist einmal etwas unspezifischeren Phase. Warum? Weil wir müssen jetzt nicht schon unser Laktatkinetik trainieren für Straßenrennen so oder für Crit-Rennen. Wir müssen noch nicht Cornering Efficiency trainieren. Haben wir noch Zeit für. Das kommt auch durch die Rennen.
Ja.
Und dass der Vorteil durch Alternativsportarten auf hämatologischer Ebene, also Blutparameter, dass das funktioniert, zeigen uns eigentlich alle Ruderer, die Swift Races schon gefahren sind.
Ja.
Da kommen die halt an mit einer, auch die Nicht-Leichtgewichtsruder. Ey, das ist ja frech, da kommen die an mit so einer 450 Watt-Schwelle. Ja. Boah, hast du das GCN-Video gesehen mit dem, mit dem Segelboot, die auch da kurbeln müssen?
Also ich weiß, Besenwagen haben sie ja, glaube ich, mal gesagt, was die Jungs da bei den, auf den Segelbooten leisten müssen.
Ja, das ist dann diese Gruppe um diese American All-Stars oder sowas. Nicht, also die heißen irgendwie so, mit Ashton Lambie. Der ist ja auch mit drin, glaube ich, der Schnauzbart-Lemmy.
Ja.
Und die haben ja alle solche Schenkel. Und der eine Bro hat wirklich auch, der hat so hohe 90 Kilo bald, aber der hat dann auch eine 500-Watt-Schwelle. Überleg dir das mal, was der da leistet. Und das in so einer ganz komischen Position. Boah, wenn ich das sehe, dann tut mir schon alles weh.
Wie sitzen die da?
Die haben die Schwelle getestet, da sind die auf dem Liegerad, was ich gar nicht verstehen kann, wie das geht. Und dann sind die aber so komisch eingeknickt so, wie im Fahrrad, nur dass du dich halt ganz im Unterlenker noch ein bisschen kleiner machst, weil der Oberkörper guckt draußen, ist auch aerodynamischer dann. Und dann arbeiten die halt die ganze Zeit mit ne, so 400 Watt, 450 Watt. Boah. Natürlich rasieren die auch bei Swift Races, wenn du die halt draufsetzt und dann halt, ich hatte mal erzählt, so ein Video gesehen von einem, ich glaube, litauischen Ruderer, so auch so ein 90-Kilo-Athlet, setzt sich da hin und fährt halt den ganzen Vulcano-Climb mit 580 Watt da hoch. Ja, der Ergometer war am Qualm.
Ja. Doch, mir ist mein Ventilator abgeraucht nach 4 Jahren.
Was?
Ja, da hat mein Ventilator den Geist aufgegeben beim letzten Swift-Rennen. War ein bisschen bitter.
Und Lennart jetzt nur noch chronisch im Heat-Training.
Genau, aber seitdem mache ich Heat-Training. Nee, seitdem mache ich gar kein Training. Das ist das Problem.
Ja, aber um die Frage zu beantworten, ich finde es halt super spannend oder interessant, weil das sind halt andere Sportarten, die kann man super machen, die sind interessant, die haben wir so noch nicht gemacht. Ich habe auch in meinen 15 Jahren ich glaube schon 15 Jahren Radsport, bald auch noch nie so wirklich mal andere Sportarten genutzt, auch zur Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit durch Intervalle. Mal laufen, und ich fand, das war eigentlich richtig geil, aber laufen auch wieder das Problem, wenn du halt dich da verletzungsstrukturell zu sehr anschießt. Deswegen ist mir wichtig, wenn ihr Alternativtraining macht, das sollte auch im Einklang eures Radtraining sein, das heißt entweder mal Radtraining skippen, ne, wie Lennart gerade sagte, also quasi da ersetzen dafür, weil ich habe Athleten, die sagen, ja, ich möchte Krafttraining machen, ich möchte aber auch Schwimmen machen, Laufen zwischendurch finde ich auch cool, und Radhit, ja, Hitwoche machen wir auch noch, das heißt, du bist auf einmal, Kraftintensität haben wir, reicht nicht einmal, willst du zweimal die Woche machen, zweimal die Woche Kraft, Schwimmen, wenn du nicht lit schwimmst und locker schwimmst, bist du auch beim so einem Threshold-Ding, dann bist du noch Laufen am Anfang zu schnell, fährst dann zweimal Rad, was dann, einmal muss Intervalle sein, du hast dann einen Lit-Tag die Woche und der war noch vielleicht zu schnell.
Ich denke gerade zurück in den Wintern, wo ich nochmal Fußball gespielt habe in der Kreisliga.
Ja.
Und wo ich dachte, ja, ich mache ja auch noch Fußball. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, was ich eigentlich gemacht habe oder was man bei so einem Fußballspiel auch macht, du sprintest ja eigentlich nur.
Ja.
Du knallst ja wahrscheinlich die Laktatbildungsrate auch immer weiter hoch mit so Zeug.
Absolut. Ich meine, ich hatte meine Historie auch Athleten im Radsport, die kamen aus Sportarten wie Handball, Fußball und noch das Beste war Eishockey.
Oh ja.
Eishockey, der Typ hatte eine Rate von 1,2. Das war die erste 1,0-Rate oder über 1, die ich gesehen hatte. Warum? Krass. Weil sein Leben lang hat er nur Sport gemacht. An, aus.
Der steht auf dem Eis, aus. Haut jemand auf die Fresse oder er sprintet übers Eis.
Richtig. Und dann das mit dem Puck.
Genau, dann irgendwie mit dem Puck. Den sieht aber eh niemand, weil der Puck so schnell ist.
Ja.
Das heißt, das verstehe ich eh nicht, aber egal.
Ja, am Ende nur, wenn das Lämpchen über dem Tor klingt und die Kölner
alle Eishockey-Fans rufen, ja, ja, Tor.
KIC, so, okay. Und dann weiß ich, alles klar, das war wohl ein Treffer.
War wohl ein Treffer. Aber da ist mir halt auch nochmal, also ich glaube, wenn ich Fußball gespielt habe an einen Tag und dann vielleicht ein Grundlagen-Ausdauertraining am nächsten Tag gemacht hätte, ein Lit-Training, dann wäre es ja noch effektiver.
Das war gut.
Das wäre gut gewesen. Aber ich habe mich halt auch immer, nein, nicht gewundert, aber ich habe jetzt keine bessere Form am Ende des Winters gehabt, wenn ich ein halbes Jahr noch oder einen halben Winter Fußball gespielt habe.
Ja, weil ich auch sagen würde, da muss man auch aufpassen, das ist wie Swift-Rennen, jede Woche zu fahren, wenn man auch zwischendurch die anderen Trainingseinheiten nicht unbedingt macht. Das ist dann teilweise auch manchmal zu wenig Zeit in der entsprechenden Zone. Wie habe ich ja auch gerade schon gesagt, der Winter bietet ja auch Möglichkeit und Potenzial, genau daran zu arbeiten. Wann haben wir in der Saison, sagen wir mal ab März, wann haben wir da die Möglichkeit, diese, nehmen wir mal ganz plakativ, die Ronestadt-Hit-Wochen, diese 3x4 Wochen, diese 12-Wochen-Block, wo teilweise Leute sich um 6 Milliliter an der Force Max verbessern, also um 30 Watt an der Schwelle. Wann haben wir die Möglichkeit, in der Saison 12 Wochen lang das Training zu machen, wo nichts dazwischen kommt?
Ja, selten.
Ja, eben. Und jetzt
das ist dann auch so langweilig.
Absolut, aber du musst es ja nicht genau so machen. Auch da, das ist ja die Studie und die Standardisierung der Studie. Mach es einfach schlau. Du musst auch nicht 3 Wochen Lit dazwischen machen, wenn du nach 2 Wochen merkst, das geht wieder. Wir haben ja auch schon gesagt, Masse, Hitwoche, 3 Lit-Wochen. Hitwoche, vielleicht ist dann noch 2 Wochen, dann ist Weihnachten. Dann machst du Weihnachten, danach ist die Festiv 500. Dazwischen hast du in der Lit-Woche aber ein Swift-Race. Also das kannst du schon noch kombinieren, schlau. Aber zwischendurch mal zu sagen, ich mache diesen Fokus der Hit-Woche, konzentriere mich darauf, ist schon ganz geil. Darf ich noch eine Sache sagen?
Klar.
Ich habe letztens gedacht, mit einem Athleten auch in einer Besprechung seines Winters, und das ist mir auch im Wording einfach aufgefallen, warum könnten Hitwochen auch so geil effektiv sein? Weil du dich zum ersten Mal dann auch wirklich für die Belastung, die auf dich zukommt, durch einen gewissen Respekt, der auf dich zukommt, also den du hast vor dieser Woche, so wirklich auf diese Einheit und auf die Vor- und Nachbereitung committest. Wenn ich eine Hitwoche mache, ich würde da nicht rein stolpern und sage, ja, ach ja, die ist auch noch und los geht's. Sondern du fängst halt an, wirklich, okay, heute Abend habe ich Hit, morgen auch. Das heißt, du fährst, über den Tag hast du dich gut verpflegt, du hast gut getrunken, du bereitest dich vor. Das Setup steht schon da. Du machst dein Training, du fährst dich gescheit aus, du fährst auch nicht zu viel, du übertreibst nicht, du fährst nicht all outs, damit du am nächsten Tag wieder fahren kannst. Wenn wir zwei Hit-Einheiten pro Woche einfach durchführen wollen, dann ist mal ganz schnell so ein Punkt, ah ja, heute ist ja Dienstag Swift oder Hit. Heute ist Hit, also verdammt, und ich habe es irgendwie nicht gut gegessen oder so. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Erfolg der Block-Periodisierung, wenn du sowas periodisierst. Du committest dich und deswegen bereitest dich auch besser vor und nach, wenn du dich auf diesen Trainingsreiz fokussierst.
Ja, total. Also du denkst halt schon wieder immer wieder an morgen. Du fährst extrem High Carb, du trinkst deinen Shake, was du vielleicht sonst nicht machen würdest. Wie du gesagt hast, du bereitest dich vorher auch gut vor. Das heißt, du isst jetzt vielleicht nicht irgendwie die schärfste Soße beim Thai und gehst dann auf das Rad.
Aus Erfahrung.
Es funktioniert auch, aber wahrscheinlich macht es das Leben nur einfach ein bisschen schwerer.
Ja.
Aber ja, du achtest viel mehr darauf, du achtest dann wahrscheinlich auch mehr darauf, was du noch zuführst für dein Immunsystem.
Ja, genau.
Und du
wo du dich auch hinbegibst. In der Woche würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, gehe ich jetzt irgendwie noch feiern oder so. Weil ich weiß halt,
gerade so vom Rad abgestiegen und jetzt noch auf dem Konzert.
Genau, also freitags und Samstag musst du wieder Hit fahren. Weiß ich ja nicht. Und also das ist wie damals, weißt du, wann ich Recovery Shakes oder einfach generell Protein Shakes genommen habe? Richtig, immer nur im Trainingslager.
Ja, genau.
Weil dann ist immer so, oh, jetzt ist das wichtig.
Genau, jetzt ist das wichtig. Jetzt habe ich hier viel Belastung. Und eigentlich, ja, genau. Ja, eigentlich total wichtig nach jedem Training. Proteine und Kohlenhydrate, weil sonst bringt das auch nichts. Also reine Proteinshakes, an der Stelle nochmal hier gesagt, ist nach so einem Training Humbug. Ja,
müsst ihr selber mit alternativ Kohlenhydratquellen kombinieren. Also genau. Am besten macht es eh kombiniert mit einem fertigen Shake, weil besser so. Oder du musst es immer mit was anderem kombinieren. Du musst auch Kohlenhydrate zuführen.
Ja. Ausblick auf den Trainingsstart. Jetzt sagen wir mal, du hast eine Zeit in der Offseason ein bisschen Sport gemacht, all das, was wir gerade beschrieben haben. Du hast den Trainingseinstieg eben schon mal ganz grob beschrieben. Wir fangen ein bisschen locker an. Wie würdest du die Empfehlung aussprechen? Und ja,
wir haben es auch eigentlich gesagt vorhin, ne? Also Hitzeanzug in der Höhe, ja, genau. Vibrationsplatte.
Wackelplatte. Baseplan.
Ja, und also der Baseplan aktuell kannst du auch direkt nach der Pausenzeit direkt beginnen. Der beginnt relativ easy.
Brauchst du nicht vorbereiten?
Du musst nicht vorbereiten, nee. Also der beginnt jetzt in der ersten Woche nicht mit einer Hauruck-Woche, sondern eher halt ein bisschen Sweet Spot, bisschen Intensität, VO2 Max und so weiter. Das ist eigentlich schon ganz gut. Und wenn du sagst, ich habe jetzt sehr, sehr lange Zeit, dann kannst du auch so einen 12-Wochen Baseplan so durchziehen. Gleichzeitig sage ich aber auch, es gibt auch mehr Möglichkeiten. Der Baseplan, der 12 Wochen geht, ist ein guter Plan, aber der hat nicht die Hit-Wochen kombiniert. Dafür haben wir die VO2 Max Booster-Wochen. Du kannst auch innerhalb des 12-Wochen-Baseplans sagen, nach einem 4-Wochen-Zyklus stoppe ich das Ganze mal und setze mir jetzt eine VO2 Max Booster-Woche da rein, dass ich jetzt ein bisschen dieses plakative Block-Ding mal integriere. So, das kann man ganz gut machen. Das heißt, fürs Training mach dir Gedanken, was würdest du gerne ausbauen? Jetzt gerade ist halt ein guter Zeitpunkt für Polarized-Trainingsansatz oder zumindest Fokus VO2 Max. Warum? Weil Hit-Einheiten ja sowieso relativ kurz sind. Du musst jetzt auch nicht draußen 5 Stunden die Kilometer schrubben. Mach's vielleicht mit Alternativtraining. Geh morgens laufen, nachmittags gehst du eine Stunde, anderthalb Stunden auf die Rolle. Hast du vielleicht sogar 2,5 Stunden absolviert und es fühlt sich nicht so schlimm an wie am Stück. So, solche Sachen zu machen. Also kombinier das gerne auch so ein bisschen. Dafür haben wir auch zum Beispiel den Modul-Baseplan. Der kombiniert einmal einen Basisplan, den wir haben, aber hat freie Slots, wo du Laufeinheiten oder Krafteinheiten integrieren kannst. Ja. Das heißt, du holst dir dann bei uns einmal einen Baseplan, also Base-Modul heißt der dann, und einmal das Modul-Lauf oder Modul-Kraft. Und wenn du beides am gleichen Tag bei Training Peaks startest, hast du entsprechend immer diese eine Einheit ergänzt mit einer Lauf- oder einer Krafteinheit. Und so kannst du dich halt so ein bisschen durch die Woche arbeiten und du musst aber deine Eigenregie in dem Falle nochmal die Hitwochen einbauen. Und das würde ich halt generell jetzt erstmal empfehlen. Also dich auf solche Sachen zu konzentrieren, von mir aus auch anhand der Trainingsvorgaben so ein bisschen mal anzupassen, zu sagen, ich gehe jetzt mal vielleicht ein bisschen rudern, ich gehe jetzt mal ein bisschen schwimmen, nimm vielleicht auch vom Lit-Training an der einen oder anderen Stelle was weg oder mach dann einen längeren Lit-Tag, das ist auch in Ordnung. Und guckst mal, dass du in eine gute Struktur jetzt für die nächsten Wochen und Monate reinkommst.
Aber das ist nicht der Plan mit dem, das war ein anderer Plan.
Genau, das ist jetzt erstmal so ein Base-Modul. Und dann haben wir noch den Swift-Community-Plan.
Ah ja,
genau.
Für unsere Science Race am Dienstag.
Genau, genau. Der integriert genau das, was wir jetzt jede Woche machen. Wir haben einmal jeden Dienstag jetzt unsere Science Races, für die sagen, ich habe richtig Bock, mich so ein bisschen kompetitiv zu triggern, weil ich es nicht alleine so richtig hinkriege vielleicht, weil ich nicht so motiviert bin. Ich möchte aber trotzdem Intensitäten machen. Dienstagabend 19 Uhr ist dann Science Swift Race. Und der Trainingsplan kombiniert einmal dienstagabends das Rennen und dann Mittwoch eine lockere Einheit. Und ab November haben wir gesagt, legen wir auch wieder mit Mittwoch-Littwoch los.
Jo.
Und dann quatschen wir eine Stunde so ein bisschen mit euch, beantworten Fragen über Training und fahren einfach eine Stunde locker Lit. Und der Plan, den wir dafür haben, der passt genau auf diese Struktur.
Ja. Erste Rennen war eigentlich schon ganz gut.
Stimmt, du bist Rennen gefahren.
Ich bin nicht gefahren. Also ich bin gestartet, aber ich bin nicht Rennen gefahren.
Ah, du bist, okay, ja.
Weil ich war so, fühle mich nicht so gut, werde ich krank, werde ich nicht krank, bin einfach locker gefahren und habe aber gesehen, waren viele, viele dabei.
Ja.
Also in der B-Kategorie knapp 40 Fahrer und Fahrerinnen, war schon sehr gut. C war auch sehr gut besucht. A, suchen wir noch ein paar, weil das Schlimme ist ja, oder das Nervige ist ja, wenn im A-Rennen nicht genug da sind, dann switchen die Last Moment in das B-Rennen und dann hast du halt wieder 4,5 Watt pro Kilo und das ist dann ein bisschen unspaßig. Deswegen wichtig, wenn ihr A-Fahrer seid, bitte bleibt in A. Das ist sonst ein bisschen planlos. Oder in dem Fall können wir vielleicht einfach kein A-Rennen anbieten.
Ja, oder so,
genau. Tag. Das würde mir sehr leid tun. Deswegen im besten Fall kommen hier noch ein paar Leute dazu, die Kategorie A fahren können und knattern durch die Gegend.
Ich habe auch zugegeben, ein Fahrer, also ich habe ihm gesagt, du darfst nur A starten, alles andere verbiete ich dir. So, ein Athlet von mir, der wollte nächste Woche Dienstag vielleicht mitfahren, weil er sich nochmal Martin Mertens vorbereiten möchte auf die Swift-WM und wollte eine Doppelbelastung vielleicht fahren. Müssen wir mal gucken, ob wir das so einbauen, weil auch da ja Swift-WM fährst du ein Rennen, hast eine halbe Stunde Pause, fährst noch ein Rennen. Mhm. So, das wollten wir einmal nochmal kurz simulieren. Ich habe auch gesagt, aber wenn du jetzt anfängst, da unser Rennen kaputt zu machen, ich kenne deine Zahlen, mach mal nicht. Nee, das macht bringt halt dir auch nichts.
Es gibt ja neue Kategorien bei Swift, ne? Hast du gesehen? Nach Zahlen. So 450 bis 520 oder so. Ist gar nicht schlecht.
Ja, ja.
Die
ja.
Rennen, die ich jetzt, also es gibt, die testen das jetzt ja. Und einige andere Rennen haben es auch schon, aber das macht die ganzen Gruppen viel homogener, ne? Und, und du kannst auch nicht mehr starten, wenn du keinen Pulsgurt an hast.
Gar nicht mehr starten.
Du kannst gar nicht mehr starten.
Mein also Pulsgurt hat aber manchmal Macken.
Bei den normalen Swift-Rennen im Kalender, ich glaube, bei uns geht das noch. Aber bei den normalen Swift-Rennen im Kalender, im Eventkalender, kannst du nicht starten ohne Pulsgurt.
Boah, die haben richtig aufgeräumt, ne?
Die haben richtig.
Die Swift-Polizei ist mal durchgerannt.
Die SADA.
Die SADA. Die SADA hat aufgestockt. Stark. Okay.
Ich finde, die Rennen sind dadurch homogener.
Ja, klar.
Und das macht auch ein bisschen mehr Spaß.
Wir haben auch häufig gesagt, ne? Also eine 5 Watt pro Kilo Schwelle bei einem 90 Kilo Athlet ist auch ein Brett, so wenn der auf der Flachen loslegt mit 400 Watt. Das ist halt auch einfach frech.
Ja, definitiv. Mittwoch hast du schon angekündigt.
Ja, richtig.
Und ja, dann habe ich hier meine Themenpunkte durch. Wir haben noch einen Themenpunkt, den können wir nächste Woche, können wir hier vielleicht mal noch eine kleine Stellenausschreibung bekannt geben in der nächsten Woche.
Okay.
Und ansonsten würde ich sagen, mir fällt jetzt gerade nichts ein. Wir sind aus irgendeinem Grund relativ schnell strukturiert durch das Thema gekommen.
Heute ist komisch, ne?
Heute ist komisch.
Ich weiß, gib mal Feedback. Aber, wollt ihr das überhaupt so? Oder?
Das war auf, waren wir sogar zu geplant. Wir sind gar nicht so von der Hölzchen auf Stöckchen gekommen wie sonst.
Wir sind so ungefähr bei Stunde 8, Stunde 9. Das ist irgendwie
Stunde 8, eine Stunde 8.
Ja, ja, ja.
Eine Sache, die habe ich noch vom Anfang vergessen.
Stunde 8, also was glaubst du denn, Lennart? Wo warst du denn gerade?
Ja, ich dachte mir schon so, oh, krass, wie schnell die Zeit verfliegt. Es ist schon 19 Uhr.
Feierabend, Wochenende.
Ja, Wochenende. Was ich witzig finde,
ja.
Ist noch eine Profi-News. Ist gerade C-Mac Ladies Tour.
Ja.
Und Zoe Baxter hat den Prolog oder das Auftaktzeitfahren gewonnen, ist in Gelb und alle anderen Teamkollegen sind ausgestiegen. Also was? DNF durch Sturz, durch Krankheit, ach, DNS und sowas. Die fährt jetzt alleine und ist immer noch in Gelb, 3 Tage später. Also wenn ihr das jetzt hört,
fängst du daran auf, so die Allianzen zu suchen? So, hallo?
Ja, das ist total witzig, weil es hätte so ein bisschen Lidl Track gegen SD-Works.
Ja.
Lidl Track mit Balsamo und SD-Works mit Diebes. Und irgendwie wollen die beide auf den Sprint fahren. Und Baxter sitzt da und denkt sich so, geil, dass ihr das hier alles zusammenhalt. Und dann hast du noch DSM-Filme, nicht mit Charlotte Kohl.
Ja, stimmt. Und Zoe Baxter freut sich. Also, macht ihr mal.
Genau, heute am Freitag die Etappe. Ich weiß nicht, wie sie vom Profil her ist. Ja. Aber ich finde es halt schon, ich frage mich dann so, sitzt allein im Bus.
Oh Gott.
Fährst du allein zum Start.
Oh Gott.
Und dann fährst du das Rennen und denkst dir so, Leute, bitte halt auf. Weil was, wenn die attackieren.
Ja, und also wenn die 3 Teams attackieren, dann musst du halt als Leaderin hinterher.
Musst halt hinterher sein. Stell dir vor, die haben alle 3 einen in der Gruppe. Ja, du fährst ja nicht hinterher den ganzen Tag. So, du bist total auf dich allein gestellt.
Oh, das ist
total,
so bitter.
Total bitter. Ist ein bisschen wie, irgendwann ist mal einer in Giro alleine zu Ende gefahren. Ich glaube, Durbridge oder sowas bei Green.
Stimmt, erinnere mich.
Als Einziger mit dem Bus und alle sitzen da alleine im Bus.
Oh, das ist richtig schlimm. Cool.
Da bin ich jetzt gespannt, wie das heute ausgeht, beziehungsweise dann morgen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange die Rundfahrt noch geht. 5 Etappen gibt es auf jeden Fall, also 2. Oh, sie muss noch 3 Etappen durchhalten.
Oh, Team Zoe Baxter, wirklich.
Team Zoe Baxter. Heute ist auch nicht so schwer, dass das man heute und morgen
weiß
mal nicht so schwer. Und
ja, auch
na, die letzte Etappe, die letzte Etappe, bisschen wellig.
Ja, auch nicht. Das kann sie schaffen. Ja. Guck mal rein, Team Zoe Baxter, wirklich. Ich hab richtig Sympathie jetzt für diese Frau.
Ja, ich auch. Ich habe gestern die Zusammenfassung geguckt und dachte mir so, ach krass, sie ist in der ersten Gruppe und irgendwie schafft sie es doch ohne Zeitrückstand
ins Ziel
zu kommen.
Muss ja. Also ganz kurz, heute Freitag ist, wenn ihr Bock habt, für uns heute Freitag, wenn ihr Bock habt, gestern geht es Münsterland Giro, mein Rennen noch. Ich habe letzte Woche im Podcast ein bisschen erzählt. Wenn ihr Bock habt, guckt das Video mal an. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ich habe auch 2, 3 Analysen mitgebracht, warum ich diese und jene Entscheidung einmal getroffen habe. Bin gespannt, was du sagst, so, weil 2, 3 Sachen habe ich bewusst gemacht, wie ich es gemacht habe. Fand ich gar nicht verkehrt. Könnte man auch sagen, ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber guckt es gerne mal rein und die Bilder sprechen für sich, sag ich mal.
Ja, jetzt, ich gucke es mir an, ich bin gespannt. Mir fällt ein, das ist ein Rennen, das wir immer übergehen, was ich persönlich auch immer übergehe. Il Lombardier ist am Sonntag.
Ja, stimmt. Ja, okay, Pogacar und was?
Ja, ciao. So, Ende der Analyse. Würde mich wundern,
Quintana wenn er startet.
Würde mich wundern. Der fällt auch nicht mal so kacke.
Das hast du auch schön gesagt.
Der ist letztens irgendwo ein Rennen.
Der 2015 Quintana hat gerade sich
Giro de Emilia ist ja 15. geworden, wo ich dachte so, so wie das erste Mal, dass man das Gefühl hat, er ist irgendwo vorne in diesem Bereich unterwegs.
Ja.
Aber siehst du irgendeinen anderen Sieger statt Pogacar?
Ich habe Quintana schon gesagt, ne?
Ja, dann du hast nicht. Quintana schon gesagt.
Ist Ben O'Connor dabei?
Oh, Ben O'Connor, ja. Da habe ich leider noch gar kein Feedback bekommen für meinen Vergleich mit Thomas Müller. Ich weiß nicht, ob der komplett unpassend war oder ob das noch jemand so sieht. Lustigerweise, wir laden die Podcasts ja immer bei YouTube hoch.
Ja.
Da kriegst du viel mehr Kommentare dazu.
Ja, stimmt, und, die, und man besser drunter kommentieren kann.
Also haut mal hier, wenn ihr das jetzt bei YouTube hört, ob der Vergleich für euch genauso viel Sinn macht, wie der Vergleich für mich in dem Moment Sinn gemacht hat.
Vor allem Leute, die das letzte Woche nicht gehört haben, Ben O'Connor und jetzt bringst du Thomas Müller da rein, die wissen jetzt gar nicht, was du meinst.
Dann hört die letzte Folge noch. Also
ja, halt mal rein.
Ich finde den Vergleich immer noch sehr, ich habe das gleiche Gefühl beim Zuschauen, beim Ausüben dieses Sports von diesem Mann wie bei Thomas Müller.
Stark. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch einfällt, also ein Rennen, wir haben auch Chrono de Nation am Wochenende, also das Zeitfahren und unser Science-Coach Miguel startet, bin gespannt. Und für National Germany, Marian Polenz fährt Zeitfahren. Mhm. Das war der Bro, falls ihr euch erinnert, der in meinem Video schnellste Group Ride Kölns mal eben meinte, als ich attackierte, nochmal vor meinem Hinterrad wegzufahren, umzudrehen, zu warten, ob wir mitkommen. Der auch letztens mal seine Daten mir offenbarte und dann dachte ich mir so, ja, okay. Weißt
du, wer noch fährt?
Castrillo.
Jaime Castrillo.
Den habe ich auch gesehen. Jaime Castrillo fährt. Guckt euch die Raimund Castrillo mal bitte auf Recycling-Sets
an. Guckt ein geiles Bild.
Aber guckt dir die Bildhistorie an. Du siehst doch nicht denken, dass das der gleiche Typ ist.
Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Da bist du auf jeden Fall tiefer in dem Rabbit Hole.
Ich bin so ein bisschen drauf geklickt und habe mir so, also Raimund Castrillo, da muss man nochmal nachdenken.
Insta gefolgt, Facebook noch Profil von vor 10 Jahren. Freundschaftsanfrage geschickt. Wir sind
auch LinkedIn-Friends jetzt.
Ja, genau.
Raimund Castrillo, ich weiß nicht, da muss man nochmal ran an den Style. Lennart, ich glaube, wir verrennen uns.
Ja, ich glaube, auch wenn wir jetzt anfangen, hier über Frisuren zu sprechen und da unsere völlig unobjektiven Meinungen abzugeben, dann sollten wir jetzt auf Stopp drücken. Ich sage einfach an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören für die Woche.
Ja.
Und wir hören uns nächste Woche mit Gast vielleicht.
Ja.
Ne? Da müssen wir mal gucken. Wir verraten jetzt noch nicht, wer.
Wenn's
weil
funktioniert, ja.
Sonst klappt es wieder nicht.
Ja.
Aber nächste Woche mit Gast sehr wahrscheinlich.
Und ich würde jetzt die Podcast-Folge enden mit einem Zitat von Jaime Castrillo. Backstreet's back, alright.
Oh Gott. Tschüss, Leute.